Okay, gut. Dann lass uns starten. Es ist 4 Uhr schon jetzt gerade durch. Also, es verspricht eine relativ kurze Fragesession zu sein, wo ich gar nicht dagegen bin. Aber doch schon noch etliche mehr als ich gestern Abend. Da habe ich gedacht, ach, das machen wir in 10 Minuten. Also die sind nicht sortiert, diese Fragen. Das geht querbeet durch die christliche Landschaft hin und zurück und vor und rückwärts und springt von einem Thema zum anderen. Manche kann man sehr kurz machen und bei manchen muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Aber ich möchte vorweg sagen, was ich hier jetzt wiedergebe, das ist meine persönliche Meinung. Das kannst du anders sehen. Und wenn du gute Argumente hast, das anders zu sehen, dann darfst du mir auch eine E-Mail schreiben, dann können wir da nochmal drüber reden. Aber das ist jetzt nicht biblische Lehre, sondern das ist einfach aus meiner Erfahrung, aus meiner Sichtweise, aus dem Stand, wo ich jetzt bin, wie ich bestimmte Fragen beantworten würde. Okay, das ist mir wichtig, dass wir das vorab klären. So, dann hört mal zu. Ist es eine Sünde, wenn Christen sich nach ihrem körperlichen Tod verbrennen lassen, in Klammern Feuerbestattung? Also ich kenne keine Schriftstelle, die überhaupt zu diesem Thema Stellung nimmt. Von der Geschichte her war es so früher, dass das eine Bestattungsmethode war der Atheisten, der Agnostiker. Ja, die meinten, ganz schlau zu sein, und sie verbrennen dann den Leichnam, damit es dann keine Auferstehung der Toten gibt. Das ist natürlich sehr naiv gedacht. Ja. Aus christlicher Sicht, ich kenne keine Aussagen, die irgendwie in die eine oder andere Richtung gehen. Und deswegen würde ich sagen, ja, dann mach das so, wie du das denkst. Natürlich ist eine Feuerbestattung wesentlich günstiger und wesentlich praktikabler. Du hast ein ganz kleines Grab und da kommt irgendwie Steinchen hin und dann ist schon gut. Und das ist alles viel einfacher und billiger. Aber das muss jeder selber wissen. Da sehe ich keine biblische Vorgabe. Also manche beschäftigen sich wirklich mit interessanten Details, worüber ich auch noch nie nachgedacht habe. Braucht man im tausendjährigen Reich Kronen, um mit Jesus zu regieren? Und wenn ja, haben die Kronen einen Namen? Ja, wir regieren, die Gemeinde, die Braut regiert mit Jesus hier auf der Erde in diesem tausendjährigen Reich. Und wie das genau mit den Kronen ist und wann wir die tragen oder ob die bei unserer täglichen Arbeit vielleicht eher lästig sind, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, ja, aber wir kriegen Kronen, ja. Weil ja gesagt wird dann in der Anbetung, da legen sie ihre Kronen nieder. Ob die Kronen Namen haben, ich weiß es nicht. Warten wir es ab. Ich lese mal vor, wie es hier steht und dann muss ich das kommentieren. Ich wurde als Säugling getauft, hatte in meinem Leben zwischen 16 und 24 Jahren keinen Glauben mehr, bin erst mit 24 Jahren zu Jesus zurückgekehrt. Halleluja. Muss ich nochmals in Klammern bewusst getauft werden, mich taufen lassen, Fragezeichen. Also, wenn wir die biblische neutestamentliche Lehre über Taufe anschauen, dann lass uns erstmal sagen, Jesus ist der Herr, er ist der König in seinem Reich und er alleine hat das Recht, Dinge zu definieren. Und er definiert Taufe als ein Akt des Gehorsams nach der Bekehrung. Das heißt, jemand hat das Evangelium gehört und hat mit Buße und mit Glauben darauf reagiert. Ein solcher Mensch soll getauft werden. Das bedeutet in der Praxis auf diesen Fall hier, diese liebe Schwester soll verstehen, ich weiß nicht, ob sie das einengt oder ob sie das befreit, sie ist noch gar nicht getauft. Und deswegen erübelt sich auch die Frage, ob sie sich nochmal taufen lassen soll. Nein, sie soll sich taufen lassen. Ja, eine Taufe ohne Glauben, wo jetzt stellvertretend die Eltern oder der ungläubige Priester irgendwie meint zu glauben oder irgend sowas, das gibt es in Worten nicht. Es gibt nicht ein kirchliches Ritual, was in sich gesegnet ist und funktioniert und dann von Gott anerkannt. Gott ist Gott und er definiert, was Taufe ist. Und nach der Definition der neutestamentlichen Lehre ist jemand, der als Baby besprenkelt wurde, nicht getauft. Und wenn er sich dann bekehrt, dann soll er sich taufen lassen. eigentlich ziemlich einfach, ne? Wenn dann jemand beleidigt ist und sagt, das sehe ich aber doch aus meiner Taufe, bitte schön, klär das mit dem Herrn. Ich habe gesagt, wie ich das sehe von der Bibel, und ich würde jetzt nicht mehr irgendwie Zeit nehmen, darüber zu streiten. Was denkst du über Befreiungsdienst im Allgemeinen? Und Zusatzfrage, wie siehst du den Dienst von James Denton? Na, da habe ich mir schon hier den Mund verbrannt. Und das hat eine ganze interessante Geschichte nach sich gezogen. Also ich beantworte mal erstmal die erste Frage. Natürlich gibt es dämonische Bindungen, auch bei Menschen nach ihrer Bekehrung. Natürlich, ganz klar. Ja? Wenn sie in ihrem Leben vor der Bekehrung bestimmte Grenzen überschritten haben in sexuelle Perversion, Kriminalität, Übernatürliches, Sekten, religiöse Gemeinschaften, Esoterisches und so weiter, dann haben sich geöffnet für dämonische Mächte. Und damit muss man handeln. Das wird ziemlich gut beschrieben, wie das abläuft in diesem Handbuch Erneuerung, was wir sehr, sehr empfehlen, was leider jetzt in Druckform nicht mehr da ist. Und ich dränge sehr darauf, die lieben Schweizer Brüder zu bewegen, dass sie das wieder neu auflegen, auch zu unseren Kosten, aber irgendwie hat das bis jetzt noch nicht geklappt. Und es gibt dieses Buch nur als PDF im Moment, es sei denn, du würdest das irgendwo antiquarisch noch irgendwo bekommen oder irgendein Büchertisch hat das noch auf Lager oder so, ja. Aber offiziell ist das nicht erhältlich. Wichtig ist, dass man die biblische Linie beachtet, die viele leider nicht beachten. Das Problem sind niemals die Dämonen, sondern die Tatsache, dass jemand dem Teufel, wie das in Epheser 4 heißt, Raum gegeben hat. Und dieser Raum wird nur geschlossen oder zurückgewiesen durch Buße. Und wenn es jetzt Befreiungsdienste gibt, wo Leute nicht ihre Sünden bekennen und nicht umkehren und nicht ans Licht kommen und einfach von ihren Dämonen da befreit werden wollen, in so ganz passiver Art und Weise, so wie man zum Zahnarzt geht, man macht den Mund auf und den Rest macht der Doktor, und so geht man dann zum Befreiungsdienst, man hat weiter nichts zu tun, als einfach nur auszuhalten, was der jetzt da macht. Das ist völliger Blödsinn. Ja? Gebt dem Teufel keinen Raum. Und dann sind auch diese Dinge beschrieben, die dem Teufel Raum geben. Und das sind Dinge, die haben wir gar nicht vom Schirm. Wie Zorn, wie Bitterkeit, Lästerung. Das sind Dinge nach der Bibel, die dem Teufel Raum geben. Ich weiß, dass in einer Vielzahl von Gemeinden das normales Programm ist. Aber das Wort ist das Wort, und das Wort erklärt, womit dem Teufel Raum gegeben wird. Und ein gesunder Befreiungsdienst muss mit diesen Dingen handeln und nicht einfach drauf lospowern und sagen, wir sind viele und die zwei, drei Dämonen, das schaffen wir schon, wir beten die Nacht durch und kommen Gemeinde, wir alle zusammen. Und dann beten wir und beten wir und beten wir. Und meine Erfahrung ist, man kann tatsächlich in einem solchen Rahmen den oder die paar Dämonen irgendwie müde beten und irgendwann gegen Morgenbrauen gehen die. Aber das Problem ist, der Grund, warum sie da geblieben sind bislang, ist nicht gelöst, ist nicht aufgehoben. Und sobald unser lieber Patient zu Hause ist, da warten die schon in der Haustür und möglicherweise bringen sie noch ein paar Kollegen mit. Das ist keine Lösung. Also, was ich sagen will, ein Befreiungsdienst ohne gründliche Buße halte ich für Zeitverschwendung. Ja, man kann interessante Meetings machen und die Leute spucken und erbrechen sich und das ist viel Spektakel. Und es gibt Christen, die sind so krank im Hirn, die ergötzen sich an dämonischen Manifestationen und denken, boah, was für eine Vollmacht, ja. Aber wenn du genauer hinguckst und gehst mal in zwei, drei Meetings, das sind immer dieselben, die nach vorne kommen. Und man kann tatsächlich, das klingt jetzt irre, aber ist so, man kann süchtig werden nach Befreiung. Das ist total verrückt. Ja? Das braucht kein Mensch. Und deswegen müssen wir sehen, dass das auf gesunder Lehre basiert. So, das sind die Dinge, die ich da sehe. Ein Beispiel für mich für gesunde Lehre über Befreiungsdienst wäre Derek Prinz. Oder gibt auch andere, die mir jetzt gerade nicht so einfallen. Okay, und das sind so die allgemeinen Merkmale, auf die ich achten würde. Und ob und wie weit das dann auf den Dienst von James Stanton zutrifft, das kannst du dann selber beurteilen. So, damit bin ich unanfechtbar. Da kann mir kein Anwalt drohen. Sollen wir die biblischen Feste, zum Beispiel Laubhüttenfest und so weiter, feiern? Und Zusatzfrage, ist das Feiern von Weihnachten, Ostern noch richtig? Das betrifft die Grundsatzfrage, wie ist das Verhältnis zwischen Heiden und Juden? Und wir sind Gläubige aus den Heiden. Wir sind keine Juden, es sei denn, du bist ethnischer Jude. Ja? Aber die Gläubigen aus den Heiden haben nicht die Auflage, sich jüdisch zu verhalten und nach jüdischen Ordnungen zu leben. Das ist ganz klar geregelt in Apostelgeschichte 15. Da war das eine ganz heiße Frage, weil damals die gläubigen Juden, die noch so voll im Gesetz hingen, die haben dann gesagt, ja, schön und gut, die Heiden haben sich bekehrt, aber die müssen jetzt erstmal jüdisch werden. Das heißt, die müssen sich beschneiden lassen, die müssen das Gesetz halten und so weiter. Und dann können wir die aufnehmen und akzeptieren. Das war eine riesen Streitfrage und da ging es um das Problem Gesetz oder Gnade und die Apostel und die Ältesten von Jerusalem kamen zusammen, haben beraten und haben dann zum Schluss ein Dokument herausgebracht und sie sagen, das hat dem Heiligen Geist und ihnen gefallen und da wird ganz klar gesagt, es wird nicht erwartet von den Heiden, dass sie jüdisch leben. Diese Frage hat ein für alle Mal das erledigt. Wenn du jetzt sagst, ja, aber ich liebe das Laubhüttenfest, prima, feier. Ich glaube nicht, dass du da sündigst. Ja? Wo ich ein Problem kriegen würde, wenn du sagst, du musst das auch feiern, dann würde ich sagen, pass auf, jetzt wirst du übergriffig, jetzt überschreitest du eine Grenze und das muss ich zurückweisen. Ich bin kein Jude und niemand darf von mir verlangen, jüdisch zu leben. Ja? Das betrifft Beschneidung und die Feste oder alles mögliche andere, Speisevorschriften oder irgendetwas. So, das ist ganz klar in Apostelgeschichte 15 geregelt. Diese Frage, die ist ein für alle Mal beantwortet. Und ich staune, dass es so viele Christen gibt in der charismatisch-pfingstlichen Bewegung, mehr charismatisch als pfingstlich, die das einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Und dann fangen die Männer an, eine Kippa zu tragen und alle möglichen Dinge. Dann wird der Sabbat gefeiert und alle möglichen Dinge irgendwie. Und das darf jeder privat tun. Aber das darf niemand, weder eine Leitung noch eine Einzelperson in die Gemeinde als eine Verpflichtung, als einen Auftrag hineintragen. Da muss die Leiterschaft aufstehen und sagen, halt, stopp. Ja. Okay, Zusatzfrage, ist das Feiern von Weihnachten, Ostern noch richtig? Ja, das kommt auch immer wieder und ich kenne so Menschen, die nehmen so eine Frage, um zu testen, ob ich in ihren Augen geistlich bin oder nicht. Also dann wird gefragt, hast du zu Hause einen Weihnachtsbaum? Wenn ich vor 20 Jahren wegen der Kinder, wenn ich gesagt hätte, ja, haben wir Weihnachten, dann alles klar, bumm, ich bin durchgefallen. Ja, das ist ihr Raster. Da gibt es noch zwei, drei andere Fragen. Nach dem wird dann gemessen, ob du geistlich oder nicht geistlich bist. Das halte ich für ziemlich blödsinnig. Ja. Die Frage ist doch, wie verstehst du Weihnachten oder Ostern? Ja. Wenn du mir sagst, wir stellen da einen Baum in die Stube und dann tanzen wir um den Baum und wir singen O Tannenbaum und wir verneigen uns und wir beten den Baum an, dann würde ich sagen, hey, damit hätte ich ein Problem. Ja? Aber wenn Ostern für dich ein Feiertag ist, wo du das ganz bewusst in den Mittelpunkt stellst, Jesus ist auferstanden, Ja, und du feierst das durch dein Gebet mit der Familie am Tisch und indem das einfach so ein Gedenktag ist, wo das einmal betont und hervorgenommen wird. Was soll daran verkehrt sein? Mich interessiert nicht Astarte und Ostereier, obwohl aus Marzipan hätte ich schon nichts dagegen, aber das dürfte auch Marzipanbrot sein, in welcher Form die sind, ist mir völlig egal, Hauptsache ich kriege Marzipan und das wissen auch meine Kinder und das funktioniert. Dass es in der Kirchengeschichte da eine Vermischung gab, auch vom Termin her, was jetzt zum Beispiel Weihnachten angeht oder so. Alle, die ihre Bibel ein bisschen kennen und ein bisschen geforscht haben, die wissen, Jesus ist niemals im Dezember geboren. Never. Ja? Aber darum geht's doch gar nicht. Wir behaupten ja nicht, am 25. Dezember, da ist Jesus geboren, sondern wir sagen, das ist ein Feiertag und das ist ein grandioser Anlass, diese atemberaubende Tatsache zu feiern, Gott ist Mensch geworden. Und damit hat die Erlösungsgeschichte seinen Anfang genommen. Und das ist eine wunderbare Sache. Und genauso eben mit Ostern. Ja? Also ich könnte das nicht pauschal beantworten. Wenn du sagst, ja, aber trotzdem Ostern, das ist zu okkult und alles. Also bei mir ist nichts okkult Ostern, kannst mir glauben. Ja? Aber wenn du sagst, für dich ist das irgendwie okkult, ja, dann feier es halt nicht Ostern. Dann legst du das auch am 15. Juni, meinetwegen, oder keine Ahnung was. Oder du sagst, du brauchst das gar nicht. Ja, bitteschön, alles erlaubt, mach, was du möchtest, aber komm mir nicht mit, du feierst Ostern, du bist ungeistlich, jetzt habe ich dich enttarnt. Das ist nämlich ein Richten. Man stellt Maßstäbe auf, die nicht mit der Schrift zu tun haben, und an dem misst man dann den Bruder und die Schwester, und dann fallen die halt durch oder nicht oder so. Ja, okay. Das ist meine Antwort. Aber es gibt Christen, die sind da richtig allergisch. Ich habe mal ein Video gemacht in der Weihnachtszeit und da waren ein paar Kerzen auf dem Tisch und ein bisschen Tannengrün. War gar kein Adventskranz. So, da habe ich Rückmeldungen gekriegt. Die Leute sind schier ausgeflippt. Ja, das ist doch okkult, ein Kranz. Das ist doch okkult. Wieso weißt du das nicht? Und erstens mal war es gar kein Kranz. Und zweitens, ey, was ist ein bisschen Tannengrün und ein paar Kerzen verkehrt. Wenn die dunkle Jahreszeit kommt, also ab November, dann gibt es bei uns in der Wohnung ganz viele Kerzen und ganz viel Schmuck. Ja, meine Frau liebt Dinge schön zu machen und dann sind da ganz viele solche Sachen da in dieser Art, aber niemand von uns verbindet das mit irgendwelchen Ritualen oder mit irgendwelchen okkulten Bräuchen oder so. Ja? Zusatzfrage dazu? Ich kann dich leider nicht verstehen.
Also, könnte man das Thema auch aus der biblischen Stelle mit dem Götzenopferfleisch dazu hernehmen?
Was könnte man mit dem Thema?
Dankeschön. Nein, mir fiel einfach das Thema Götzenopferfleisch ein und was Robert Paulus dazu gesagt hat.
Ja.
Wäre das ein Vergleich?
Okay, was hat er gesagt? Ja, wenn das Götzenopferfleisch war, was Götzen geweiht war und du weißt das, dann isst du davon nicht. Ja? Wenn du das nicht weißt, musst du auch nicht nachforschen und dann guten Appetit und das war's. Ja? Und wir weigern uns, Götzenopferfleisch, was ja heute jetzt bei uns in dem Sinne ja gar nicht mehr akut ist, zu essen, um des anderen willen. Ja? Nicht für uns. Wenn wir alleine wären, und da haben wir billiges Fleisch auf dem Markt gekauft, und das ist Götzen- und Opferfleisch. Ja, durch Beten und Segnen wird die Speise geheiligt. Guten Appetit, fertig, aus. Ja, das wäre meine Antwort dazu. So. Möchte Jesus, dass wir bereits hier auf der Erde in Gesundheit leben? Fragezeichen. Zusatzfrage, warum hast du, lieber Hartwig, heute eine Erkältung oder deine Frau so Mühe mit ihrer Operation? Interessante Frage. Hier müssen wir erst einmal uns klar machen, auf welcher Basis wollen wir eine solche Frage beantworten? Wollen wir nach Erfahrung gehen? Ja, das läuft dann ungefähr so aus. Ich kenne einen lieben Opi, der war so treu und Jahrzehnte in der Gemeinde und der war so ein Vorbild und der ist krank geworden und die Eltern haben gebetet und der ist nicht gesund geworden. Daraus ziehe ich jetzt den Schluss, dass manchmal Heilung nicht der Wille Gottes ist. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ob Heilung der Wille Gottes ist, das findest du in den Aussagen über das Erlösungswerk und nicht anhand von Situationen, die beschrieben werden. Paulus hat Trophimus in Milet krank zurückgelassen. Okay, was ist das? Das ist eine Beschreibung von etwas, was passiert ist. Das ist kein Dogma, das ist kein Lehrsatz. Das ist nicht etwas, wo wir sagen, also siehst du, ist es doch nicht immer der Wille Gottes ist. Wenn wir wissen wollen, was das Kreuz bedeutet, dann müssen wir diese Schriftstellen anschauen, die davon handeln. Und das ist Jesaja 53 und das ist dann Matthäus 8 und Petrus indirekt zitiert auch nochmal diese Stelle. Und da geht eindeutig daraus hervor, dass das Kreuz eine zweifache Anwendung hat und das ist unsere Sünde und das ist unser Körper, Krankheit. Das sind die beiden Dimensionen. Und das muss erstmal bei uns rein. Und wenn wir dann da stehen, ja, der Henkel, der hat eine Erkältung. Okay, das macht nicht biblische Aussagen ungültig. Ich kann dir auch sagen, ja, ich kenne Leute, die sind Christen, die haben ihre Sünde bekannt, aber sind immer noch unter Verdammnis. Heißt es, dass es Menschen gibt, die Gott nicht, denen Gott nicht vergibt? Es liegt nicht an Gott. Ja? Und wenn du eine Offenbarung hast, woran das liegt, dass ich letzte Nacht mir dieses Ding eingefangen habe, herzlich gerne. Also, da werde ich gerne darauf reagieren und wenn ich Buße tun muss, bitte, ich will dieses Zeug loswerden, das fühlt sich einfach nur eklig an. Glaub es mir. Ja? Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht denselben Fehler machen wie in den 80er, Anfang der 90er Jahre, wo das Thema Heilung zum ersten Mal kam und wo wir dann gesagt haben, so kategorisch, also Heilung ist der Wille Gottes, wir haben für dich gebetet und du bist immer noch krank, du bist schuld. Bitte, so etwas dürfen wir nicht tun. Der Kranke hat schon Probleme genug mit der Krankheit. Und du kannst glauben, wenn er richtig krank ist, der sagt nur, Herr, bitte zeig mir. Wenn da irgendwas ist, was dir nicht gefällt und was dem Feind anderes gibt, dann bitte öffne mir da Augen. Ich bin bereit, das ist alles in Ordnung, egal was es ist. Du kannst glauben, dass jemand, der richtig krank ist, dass er diese Haltung hat, in aller Regel. Ja? Und wenn wir dann dem beschuldigen, du glaubst nicht richtig, das ist dann richtig grausam. Und da ist es zu ganz, ganz hässlichen Szenen damals in der Wort des Glaubensbewegung gekommen, in den 80er und Anfang der 90er Jahre. Und das müssen wir nicht wiederholen. Ja? So, wir lassen das einfach, wir lassen das stehen. Ja? Warum? Ja, da ist dann die Idee, ja, warum hat Paulus dann den Trophimus nicht geheilt? Dahinter ist die Idee, Paulus hat Heilung in der Tasche, wie er will, und er kann einfach, wen er will, heilen. So hat Jesus nicht geheilt, so hat auch Paulus nicht geheilt. Ja, Teich von Bethesda, der sein Leben lang gelähmt war. Ja, da lagen noch manche andere und nur einer wurde geheilt. Da können wir sagen, ja, warum hat Jesus die anderen nicht geheilt, die da sich immer noch abplagen und versuchen, da so schnell wie möglich ins bewegte Wasser zu robben. Also so geht's nicht. Oder Petrus an der schönen Pforte, ja, der Mann, der da gelähmt war. Hey, wie viele Male ist Petrus da vorbeigegangen? Das war sein Routineweg in den Tempel und hat diesen Mann, weil der da jeden Tag saß, gesehen. Aber es gab einen Tag, wo der Geist Gottes hat gesagt, jetzt ist der Moment und jetzt tust du das. Und danach hat nicht Petrus noch Dutzende andere geheilt. Es gibt Situationen in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Apostelgeschichte 5, wo es heißt, sie haben die Kranken gebracht aus den umliegenden Dörfern, um mit ihnen zu beten für Heilung und alle wurden gesund. Ja, es gibt solche Aussagen, ja. Und insgesamt müssen wir sagen, was das Niveau von Heilungen angeht, sind wir weit, weit weg vom biblischen Standard. Und Gott wird dieses Thema wiederherstellen. Aber ich bin der Meinung, und ich glaube, ich habe es auch schon angedeutet, dass es in Gottes Augen wichtigere Themen gibt, die erst geklärt werden müssen. Ja, Jesus sagt, ja, du kannst auch mit einem Bein in den Himmel gehen. Ja. Das ist nicht das Vordringliche, das ist nicht das Erste, sondern dass deine Seele gerettet wird. Das ist das Wichtige. Ja. Also, das wäre meine Antwort. Und wenn du durch Offenbarung des Heiligen Geistes jetzt oder heute Abend weißt, warum ich diesen Effekt jetzt habe, bitte komm zu mir. Benutzt das nicht, um festzustellen, du bist geistlich, ich bin ungeistlich, sondern hilf mir, meine Heilung zu bekommen. Und dann können wir uns alle freuen. Ist das gut? Wie soll sich eine Ehefrau verhalten, wenn ihr Mann unter dämonischem Einfluss steht? Soll sie sich ihm unterordnen? Welche Autorität hat sie? Nun, grundsätzlich gilt die Regel, die Ehefrau ordnet sich dem Mann unter. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Unterordnung ist nicht in erster Linie eine Handlung, sondern eine Haltung. Ja, so wie das Wort Gottes sagt, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Ja? Aber wenn du dann Apostelgeschichte siehst, ja, da wurde ihnen klar die Auflage gegeben, ihr dürft nicht im Namen Jesu predigen. Und dann haben sie gesagt, sorry, mit allem Respekt, wir erkennen euch an als die Leiterschaft und wir ordnen uns unter. Aber in diesem Punkt müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, Unterordnung ist nicht, ich muss alles tun, was die Obrigkeit oder was ein Ehemann sagt oder befiehlt. Bei befiehlt haben wir sowieso schon unsere Probleme. Ja. Also wenn Ehemänner befehlen, dann würde ich sagen, bitte mal ganz schnell beide in die Paartherapie und ein paar grundsätzliche Dinge klären. Ja. Viele Männer sind der Meinung, dieser Bibelvers, ja, die Frau soll sich unterordnen, der besagt, Männer, sagt euren Frauen, dass sie sich unterordnen sollen. Das ist aber ein völliger Missbrauch des Textes. Da steht, ihr Frauen unterordnet euch den Männern. Da steht nichts von Männern, dass die das als eine Keule nehmen dürfen, Frauen in die Unterordnung zu knüppeln. Die Männer haben ganz andere Verse. Ja? Also, und überhaupt, ob Gemeinde oder Ehe, je stärker und lauter eine Forderung nach Unterordnung ist, umso größer ist mein Verdacht nach Missbrauch. Ein Ehemann, der seine Frau liebt, der muss die nicht erinnern und da reinprügeln und Druck ausüben und Forderungen stellen. Das ist einfach nicht so. So, also sie ordnet sich ihm unter als Haupt. Aber das heißt nicht, in allen Dingen darf er machen, was sie will. Es gibt verrückte Situationen, wo Männer so voller Hass auf das Evangelium, auf Gott sind, dass sie der Frau verbieten, im Haus eine Bibel zu haben. Muss das die Frau akzeptieren? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Oder der Mann maßt sich an zu bestimmen, sie darf nicht in die Gemeinde gehen. In aller Unterordnung, in aller Demut muss ich sagen, Schatz, ich brauche das. Und ich werde dafür sorgen, dass du Sonntagmittag pünktlich deinen Braten auf dem Tisch hast. Ich bereite das alles vor und das wird alles funktionieren. Du hast keinen Nachteil davon. Aber versteh bitte eins, ich brauche den Gottesdienstbesuch. Ich brauche die Gemeinde und deswegen werde ich gehen. Und ich kann nicht akzeptieren, dass du mir da Vorschriften machst. Das ist Unterordnung. Ja, wenn du verstehst, da ist ein Unterschied zwischen Unterordnung und Gehorsam. Ja, dann hast du die Sache eigentlich gut schon gelöst. Ja? So, jetzt ist er unter dämonischem Einfluss. Und diese Frau hat, weil sie Ehefrau ist, eine Autorität im Geist für ihn zu beten, wie niemand anders das hat, weil sie zu ihm gehört, weil die zusammengehören vor der unsichtbaren Welt. Und mein Rat wäre, such dir ein, zwei gute Betschwestern, trefft euch regelmäßig und betet für diesen Mann. Und betet, dass der Heilige Geist kommt, dass das Licht kommt, dass er sein Herz sieht, dass er sieht, dass er Jesus braucht und dass er sich bekehrt. Bloß nicht irgendwie sagen, Schatz, willst du nicht mal einen Befreiungsdienst? Also bitte. Das ist völlig absurd, das funktioniert überhaupt nicht. Bloß nicht, ja. Und überhaupt macht die Bibel da klare Anweisungen. Und ich glaube, manche Ehefrauen, die sehr, sehr eifrig sind und pushen und endlich wollen, dass der Mann sich bekehrt und allerlei Techniken anwenden, um ihn endlich mal dahin zu bringen, sie verzögern noch seine Bekehrung. Und man muss denen sagen, du hörst jetzt mal auf, deinen Mann zu pushen. Weil so funktionieren Männer, wenn sie das Gefühl haben, die Frau will sie irgendwo hinschieben, wo sie nicht hinwollen, treten die auf die Bremse. Und dann wird alles noch viel schlimmer. Ja? Also nicht von wegen so ganz zufällig so ein Traktat auf den Nachttisch legen, ne? Und Schatz, hast du schon gelesen und willst du nicht mal endlich in den Gottesdienst kommen oder so. Das muss total aufhören. Keine Tricks rein und schieben und bitte nicht. Beten und ihn lieb haben und in allen anderen Bereichen, die nicht seinen dämonischen Einfluss betreffen, sein Hauptsein in der Familie akzeptieren und für ihn beten und ihn unterstützen. Ja. Inklusive, hört jetzt gut zu, inklusive im Heiligen Geist kreativ werden und richtig sexy werden im Ehebett. Das hättest du jetzt nicht gedacht, ne? Es gibt Frauen, die sind so fromm, die würden sich weigern, mit ihrem Mann ein normales Eheleben zu führen, weil der ja nicht gläubig ist und weil sie sich besudeln und lauter solche kranken Ideen. Ja, das sind religiöse Verwirrungen und religiöse Durcheinander und da muss eine Leiterschaft wirklich reinsprechen und Korrektur üben. Okay. So, also hier ist nochmal die Frage mit der Feuer- und Erdbestattung, die haben wir schon. Prima. Sollte jeder Christ die Gabe der Unterscheidung haben? Und woran erkenne ich, dass ich unterscheiden kann? Also es gibt viele verschiedene Gaben und eine von den Gaben ist Gabe der Unterscheidung. Und in einer funktionierenden Gemeinde ist man sehr gut beraten, wenn man durch Erfahrung auch gerade die Leiterschaft erkennt, diese Person ist in diesem Bereich wesentlich sensibler als wir alle. Und deswegen nehmen wir das, weil wir Erfahrung gemacht haben, wir nehmen das ernst, wenn sie sagt, du, da war der Wurm drin, da hatten wir einen Gastsprecher und da waren ganz komische Dinge und da kann ich nicht mit. Dann sagen wir nicht, ach du schon wieder, sondern gucken wir genauer hin. Und es könnte sein, dass sie tatsächlich, oder er, kann ja auch ein er sein, aber oft sind Frauen geistlich sensibler, da wirklich was sieht, was andere nicht sehen. Und ich glaube, dass diese Gabe sehr, sehr wichtig ist, ja, um geistliche Angriffe zu durchschauen und darauf dann entsprechend zu reagieren. So, wenn du Erfahrungen gemacht hast im Laufe der Zeit immer wieder, wo dir Dinge aufgefallen sind und wo du gesagt hast, alle waren begeistert, aber bei mir war ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Ich habe gebetet und dann kam es auch raus. Das war ein faules Ding, das war nicht vom Herrn. Und du hast ein paar Mal solche Erfahrungen gemacht, dann würde ich sagen, das spricht sehr stark dafür, dass du in diesem Bereich vom Herrn gebraucht wirst und hab ein gutes Verhältnis, wenn du selber nicht in der Leiterschaft bist, hab ein gutes Verhältnis zur Leiterschaft, dass du ohne Angst deine Eindrücke sagen kannst, aber es ist ihre Verantwortung, was sie damit tun. Okay, das ist gut. Wird ein Christ am Ende seines Lebens gänzlich ohne Sünde sein, da er die Sünde überwunden hat? Oder bleibt immer ein wenig Sünde übrig, da er aus Fleisch ist? Lass uns verstehen, wie Gott uns führt. Ja, man hat sich bekehrt und man hat noch viele Unarten und viele Dinge aus dem alten Leben mitgebracht, Denkweisen, ungesunde Sprüche und falsche Motive und alles Mögliche. Wenn dieser Neubekehrte lernt, im Geist zu leben und nicht mehr im Fleisch, und das wäre jetzt eine Stunde Teaching, was der Unterschied ist und wie Leben im Geist funktioniert und wie Leben im Fleisch funktioniert und was die Unterschiede sind, das kann ich jetzt nicht entfallen, habe ich aber an anderen Stellen schon gemacht. Also, dann kann dieser Neubekehrte, wenn er richtig gelehrt wird, er kann nach wenigen Monaten im Geist leben. Wiewohl wir sehen, da sind noch manche Charaktermacken, ja, und weil er im Geist ist, ist er ohne Verdammnis und er genießt die Gegenwart Gottes und da ist die Kraft Gottes da und Gott gebraucht ihn und segnet ihn und so weiter. Es sind ja nur von ihm Gehorsamschritte verlangt, wo der Heilige Geist jetzt dran ist. Und wir können nicht uns messen mit anderen, die vielleicht gerade irgendwie zum Glauben gekommen sind. Ja? Aber es gibt eben Symptome, woran man sehen kann, ja, ist da Frieden und Freimut und Freude im Heiligen Geist, ob jemand da im Geist lebt oder nicht. Und nach einer Weile, wo ein bestimmtes Thema dran ist, vielleicht der Heilige Geist macht es auf einmal irgendwie klar, der benutzt immer noch Fäkalsprache. Auf einmal merkt er, hey, das passt aber jetzt nicht mehr. So, dann tut er Buße, bekennt das dem Herrn, geht da Schritte und dann hat er noch ein paar Rückfälle und nach einiger Weile ist das kein Thema mehr. Das ist nicht das Ende, dann macht der Heilige Geist ein neues Kapitel auf. Ja? Und so geht das unser Leben lang weiter. Ich übe heute mit Sachen, mit denen ich nicht vor 50 Jahren geübt habe. Ja? Aber wenn wir zu dem, was der Heilige Geist uns zeigt, gehorsam sind, dann sind wir im Geist. Ja? Und Gott verdammt uns nicht und wir können seine Gegenwart genießen. Ja? So ist es ein Prozess. Und wir müssen uns nicht zu viele Sorgen machen. Ja, Hilfe, wir können ja nicht sündlos werden. Hey, Paulus sagt, lass uns die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Und wir haben schon Angst. Ja, aber dann sind wir ja ohne Sünde das kann ja nicht sein. Wir sind ja Menschen und da kommen lauter solche Ideen da irgendwie rein. Wenn du Sieg hast, dann hast du Sieg, weil du das erkennst und ergriffen hast und anwendest, was Gott dir gegeben hat in Bezug auf Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Und wir wachsen darin und wir üben und wir trainieren. Okay, ja, und die Bibel redet davon, dass es das Sieg zu haben über Sünde normal ist. Ausrutscher, Abstürze sollen immer mehr eine Seltenheit werden. Es ist normal und wir arbeiten und trainieren wie Sportler und wir stellen immer neue Bestzeiten auf zwischen unseren Abstürzen. Ja, Paulus vergleicht uns wie ein Sportler und der muss trainieren. Ja, und wir trainieren auch. Was trainieren wir? Sensibel zu sein zum Heiligen Geist und wenn er uns überführt und wenn er uns sagt, hey, das war jetzt keine sehr liebevolle Antwort gegenüber deiner Frau, ja, dann sage ich halt nicht, ja, so what? Dann sage ich, ja, du hast recht, dann gehe ich zu meiner Frau und sage, du übrigens, ich sehe das jetzt, das war nicht liebevoll, das war nicht nett, bitte vergib mir. Und sie sagt, habe ich dir schon längst und Küsschen und weiter. So funktioniert das doch, oder? Also wir müssen uns nicht zu viel Sorge machen, ob wir irgendwann mal einen sündlosen Zustand erreichen und dann denken, dass, dann nehmen wir Jesus die Ehre. Wenn wir im Sieg leben, dann deswegen, weil wir das anwenden, was Jesus uns auf Golgatha erworben hat. Und wir geben ihm die Ehre dafür und klopfen uns noch nicht auf die Schulter und sagen, jetzt sind wir schon so lange frei von Alkohol oder Rauchen oder was und klopfen uns auf die Schulter. Das ist doch nicht gemeint. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Frage, dürfen alle in einer Gemeinde mit Öl salben? Lass uns erstmal verstehen, dass es verschiedene Wege gibt, wie Gott Heilung gibt. Und das Gebet der Ältesten mit Salbung, mit Öl, ist einer der Wege. Ein anderer Weg ist, durch das Wort selber den Glauben aufzubauen und im Glauben das zu ergreifen. Ein anderer Weg ist Heilung durch ein Wort der Erkenntnis. Also der Heilige Geist sagt, also hier ist jemand, der hat die und die Krankheit und der beschreibt das so. Und der Herr sagt, jetzt pack zu, jetzt ist hier deine Heilung. Und er glaubt das und nimmt das und empfängt seine Heilung. So, es gibt viele verschiedene Methoden der Heilung. Es gibt auch Heilung durch das Wort, einfach permanent im Wort zu sein und diese Kraft, die in dem Wort ist, diese Heilungskraft einfach dadurch zu erleben. Also ich wüsste keine Schriftstelle, die Gemeindemitgliedern verbietet, mit Öl zu salben. Ich glaube nicht, wenn das Gemeindemitglieder tun wollen, dass sie damit sündigen. Ja? Weil es steht nur, dass die Ältesten das tun, aber dann steht nicht, in keinem Falle darf das irgendjemand anders. Das steht da nicht. Ja? So lass es nicht aus Nichterwähnung dann irgendwie ein Argument machen, also ist das nicht erlaubt. Ja? Okay, reicht das? Ja, ne? Waren empfangen Menschen die Gabe der Zungensprache in der katholischen Kirche, ist das vom Feind. Gott will Gutes tun, Gott will segnen. Und wenn Menschen, die von Neuem geboren sind, nur Menschen, die von Neuem geboren sind, können den Heiligen Geist empfangen. Jemand, der nur religiös aufgewachsen ist und sagt, ich war schon immer gläubig und nicht dieses Zeugnis hat, ich bin Kind Gottes, ich weiß das, kann nicht den Heiligen Geist empfangen. Die Welt kann nicht den Heiligen Geist empfangen. Aber es gibt in der Tat, zum Schock von manchen, es gibt von Neuem geborene Christen in der katholischen Kirche. Das ist Fakt. Aber das bedeutet nicht, dass Gott die Augen zumacht bei all den schrecklichen dämonischen Lehren, die da mit dabei sind, ja? Sondern Gott geht es immer um den Einzelnen. Ja? Und wenn jemand begehrt die Kraft des Heiligen Geistes und lässt für sich beten und will das haben, damit er das lernt, was Jesus gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein, dann gibt der Herr den Heiligen Geist. Manche von uns würden das nicht tun, wenn sie Gott wären. Aber es ist einfach so. Ja? Was es dann braucht und was fehlt, dass dann nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist gesunde biblische Lehre kommt. Und da schottet sich die charismatische Bewegung in der katholischen Kirche hermetisch ab und lässt keine Menschen rein, die nicht ihre grundlegenden Dogmen unterschreiben. Und deswegen sind die isoliert. Und da kann einer jahrelang in Zungen beten und verknüpft das noch mit seinem Mariengebet. Ja, weil er keine Lehre hat, wird sein Gewissen da nicht mobilisiert und er mag Dinge tun, die einfach total schrecklich und schief und schräg sind. Ja? So, der Punkt ist nicht die Geistestaufe und das Beten in Sprachen, sondern wie geht es dann weiter? Ja? Und es muss eben dann Jüngerschaft kommen und es muss gesunde Lehre kommen, die natürlich dann, ihr kennt meinen Standpunkt, die dazu führen wird, dass diesen Menschen die Augen aufgehen, in was für einem dämonischen System sie da gefangen sind und sie werden da aussteigen. Das ist die Folge von gesunder Lehre. Und genau deswegen habe ich kein Lehrangebot im Gebetshaus Augsburg. Andere Leute, die sagen, du, da halte ich mich bedeckt, da sage ich nicht zu, da ecke ich nicht an, das spare ich aus, die dürfen sehr wohl, auch als Protestanten. Ja? Also die katholische Kirche wacht sehr penibel, ob ihre grundlegenden Ideen beachtet werden, respektiert werden oder ob wirklich gesunde Lehre kommt, die allen Götzendienst radikal den Boden entzieht. Das ist so. Ja? Okay. Was ist mit dem Übergabegebet? Wie soll man Menschen zu Jesus führen? Ja, das ist eine wichtige Frage und ich glaube, ein Grund, warum wir so ein Durcheinander haben in den pfingstlich-charismatischen Gemeinden und so viele Menschen, die gar nicht sich entschieden haben, der Wahrheit zu gehorchen, die sich gar nicht entschieden haben, Jünger Jesu zu werden, bevölkern die Gemeinden. Weil wir eine Idee haben von diesem hier, was wir hier nennen, Übergabegebet. Und dass die Idee funktioniert so, du musst nur sagen, Jesus ist mein Herr und dann bist du gerettet. Das ist doch kein Zauberspruch, der in sich funktioniert. Wenn du nicht damit meinst, ich erkenne die Herrschaft Jesu über meinem Leben an und ich entscheide mich jetzt, ihm zu gehorchen in allen Dingen, die er in seinem Wort mir sagt und ich werde jetzt ein Nachfolger Jesu. Wenn das nicht dabei ist, und das ist in ganz vielen Fällen gar nicht dabei gewesen, sondern wir denken, das ist eine Formel, der muss die nur sprechen und zack, dann ist er bekehrt. Und dann sagst du, okay, der nächste Schritt heißt Taufe. Wieso? Ich bin schon getauft. Da geht das Theater los. Ja? Und dann redest du von Geistestaufe. Nee, das finde ich irgendwie nicht gut. Und warum soll ich was beten, was ich nicht verstehe? Das macht mir Angst und das gefällt mir nicht. Das sind dann diese Mäkelfritzen, die bei aller weitergehenden Lehre immer auf die Bremse treten. Warum? Weil sie nicht verstanden haben, das, was wir da Übergabegebet nennen, sollten wir besser Kapitulation nennen. Wenn Übergabegebet nicht Kapitulation bedeutet, ja, also hier bin ich und du bist jetzt Gott und was immer du mir sagst und was immer ich sehe in deinem Wort, ich bin bereit, mit deiner Hilfe das zu tun. Kapitulation ist, ich stelle keine Bedingungen. Wenn jemand sagt, ja, ich will mich bekehren, aber natürlich wegen der Verwandtschaft muss ich in der evangelischen Kirche bleiben. Das ist keine Kapitulation, er stellt Bedingungen. Ja, das kann irgendwas sein, das können auch ganz andere Dinge sein. Er stellt Bedingungen. Aber Kapitulation ist bedingungslose Kapitulation. Jesus darf jetzt sagen, was er will. Und ich habe mich entschieden, ich werde ihm nachfolgen, nicht mehr mein Wille, sondern sein Wille. Wenn du das unter Übergabegebet verstehst, meinetwegen. Aber wegen der vielen schlimmen Erfahrungen in der Vergangenheit würde ich diesen Terminus nicht benutzen. Ja? Lass uns doch den Heiligen Geist ein Werk tun. Jemand ist interessiert, er kommt, hat einen Arbeitskollegen und der merkt an dem, du, der ist anders. Darf ich mal mitkommen in die Gemeinde? Ja, gerne. Der kommt, der ist interessiert, hört zu. Ja, es bringt nichts, den dazu zu drängen, jetzt ein Übergabegebet zu sprechen. Das bringt überhaupt gar nichts, weil der gar nicht so weit ist. Wenn der weiterkommt und kommt in die Atmosphäre des Heiligen Geistes, hört gesunde Predigt, dann kommt der Heilige Geist und überführt ihn von Sünde. Und welche Sünde? Von der Ursünde, nicht an Jesus zu glauben. Das ist die Rebellion, die Unabhängigkeit. Ich mache mein eigenes Ding. Das ist die eigentliche Sünde. Und das verstehen viele Leute nicht und deswegen denken sie, sie sollen mit einem Ungläubigen beten, damit er mit Rauchen aufhört oder mit Pornografie oder mit Trinken oder irgendwas. Das ist wirklich nicht hilfreich. Ja? Weil sein Problem ist nicht Rauchen oder Pornografie, sein Problem ist, er ist verloren. Er ist auf dem Weg zur Hölle. Das ist sein Problem. Und lasst ihn mit viel Willenskraft das Rauchen sein lassen, er geht immer noch auf dem Weg zur Hölle. Das ändert nichts. Ja? So, der Heilige Geist will von dieser Sünde überführen. Das heißt, es muss Predigt geben, Jesus ist der Herr. Und der Wille Gottes steht über allem und es gibt nichts Besseres als den Willen Gottes. Und du bist belogen worden vom Teufel, der dir Misstrauen einredet und der dir sagt, wenn du dein eigener Herr bist, ist besser, als wenn du fremdbestimmt wirst. Diese Lügen müssen durch das Wort zerstört werden. Und dann wird er von ganz alleine, wir werden dir nur ermutigen, du, wenn dich das interessiert, wenn du auf der Suche nach Gott bist, komm nächsten Sonntag wieder. Lass ihn in die Gegenwart des Heiligen Geistes kommen, lass ihn das Wort hören und irgendwann kommt er von alleine und sagt, du, ich sehe jetzt meine Sünden, ich sehe mein schreckliches Leben, ich will aus dem raus, ich brauche jetzt den Erlöser. Okay, dann lass ihn Buße tun und kapitulieren. Und als Reaktion auf diese radikale Umkehr wird er von Gott von Neuem geboren. Die neue Geburt ist die Antwort Gottes auf Buße. Das ist die Antwort Gottes. Ja? Und wir müssen dem nicht nach einem eingeredeten Übergabegebet die Hand schütteln und sagen, du bist jetzt Kind Gottes und herzlich willkommen in der Familie. Dann kriegt er noch eine Broschüre und kommt nächsten Sonntag wieder. In aller Regel, was passiert, was wir Evangelisation nennen? Wir machen Schnellschüsse, wir reden den Leuten was ein, was gar nicht passiert ist. Die sitzen zu Hause und sagen, also der sagt, ich bin jetzt Christ. Ja, naja, so anders fühlt sich das jetzt auch nicht an. Und dann müssen wir am Samstagabend hinterher telefonieren und sagen, hey, denk dran, am Sonntag ist Gottesdienst, dann musst du ja kommen. Und er sagt, für was soll ich kommen? Für was? Ich bin jetzt eine Woche Christ, wie du sagst, und es hat sich überhaupt nichts geändert. Für was soll ich nochmal kommen? Ja? Und die Gemeinden sind voll von angechristelten Menschen, die nie kapituliert haben. Und die armen Pastoren versuchen, störrische Esel zu ziehen und versuchen mit widerspenstigen, rebellischen Leuten, die immer noch ihr eigenes Ding machen, Gemeinde zu bauen. Das kann nicht funktionieren. Nach der Apostelgeschichte, Gemeinde fängt an mit Menschen, die zerbrochen sind, die ihre Sünde gesehen haben und die sagen, was soll ich jetzt tun? So fängt es an. Mit solchen Leuten kann man Gemeinde bauen, weil die kann man dann trainieren, denen kann man dann sagen, wie der christliche Lebensstil als Jünger aussieht. Und dann gehen die auch diese Schritte. Und ich habe das noch nie erlebt. Ein Mensch von der Straße, der durch übernatürliche Einwirkung des Heiligen Geistes sich bekehrt hat. Und du erzählst ihm, ja, weißt du was, nach dieser wunderbaren Erfahrung hat Gott noch ein weiteres Geschenk für dich und du sollst den Heiligen Geist empfangen. Du sollst getauft werden im Heiligen Geist. Dass ein solcher Mensch sagt, nee, also das spricht mich jetzt nicht an, das will ich nicht, das brauche ich auch nicht. Das sind nur fromme Leute, die nicht kapituliert haben, die schon viel zu viel auf YouTube verseucht worden sind in ihrem Denken und gewarnt worden sind vor dem Schwarmgeist und die alle möglichen Bedenken haben, die aber das Wort Gottes nicht kennen, die treten auf die Bremse. Mit einem knackigen Sünder von der Straße habe ich das noch niemals erlebt. Und ich erwarte das auch nicht. Weil er hat in sich das Zeugnis, ja, dass er Kind Gottes ist. Das muss niemand ihm erzählen. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, ja, ich wusste, dass ich wusste, ich bin angekommen. Ich kannte nicht den Terminus von neuem geboren sein, aber ich wusste, meine jahrelange Suche ist zu Ende. Ich bin jetzt zu Hause und ich werde den Rest meines Lebens jetzt für Jesus und für seine Pläne leben. Das musste mir niemand erzählen, das wusste ich. Das war vollkommen klar. Und wir haben Bekehrung so weit verwässert, dass es überhaupt keine Merkmale gibt. Ja, ich sage, wenn einer sich bekehrt am Montag, du musst ihm nicht am Samstag sagen, bitte denk dran, du bist jetzt Christ, du musst zur Gemeinde kommen. Wenn einer sich am Montag bekehrt hat, der sagt, um wann treffen wir uns morgen? Das ist Bekehrung. Verstehst du? Der will jetzt lernen, der will jetzt Gott kennenlernen, der will verstehen den Plan Gottes und er ist begierig, jetzt zu hören, weil er an sein Ende gekommen ist. Und wir aus lauter missverstandener Liebe kürzen das ab und versuchen, Leute ins Reich Gottes zu zerren, die noch gar nicht so weit sind. Und das ist das Problem mit ganz, ganz, ganz vielen Gemeinden. Und wenn du dann mal Jesus als Herr predigst, dann wachen die auf und sind geschockt und sagen, also diesen Jesus kennen wir aber nicht. Ja, aber die Frage ist, ist der in der Bibel? Ob du das schon mal gehört hast, ist mir nicht wichtig, aber ist das in deiner Bibel? Ein radikaler Jesus, der sagt, folge mir nach. Ja, ich will schon, aber ich zuerst. Jesus sagt, danke, ich gehe weiter. Es wird nichts. Mit uns wird es nichts. Also man müsste noch mal ganz von vorne anfangen und wirklich Jesus als Herrn verkündigen. Und das sehen wir ja, was sie in der Apostelgeschichte gepredigt haben. Da hat niemand gesagt, wollen wir jetzt das Übergabegebet sprechen. Wir haben das Reich Gottes gepredigt. Was heißt das? Das Reich Gottes hat einen König. Und du warst im falschen Reich. Und aus lauter Gnade gibt Gott dir die Gelegenheit, du kannst jetzt das Reich wechseln, du kannst deine Knie beugen und kannst dem Teufel von der Schippe springen. Und du fällst nicht in den luftleeren Raum, sondern du bist dann bei Jesus unter seiner Herrschaft. Und das heißt, von da an hast du dich verpflichtet, ihm zu gehorchen. Das ist unser großes Problem in der pfingstlich-charismatischen Gemeinde. Darum kommen wir nicht aus dem Knick. So, also wenn wir Menschen haben, die interessiert sind, ja, wir beten für sie. Wir beten, dass der Heilige Geist ihnen begegnet, ihnen die Augen auftut. Ja, vielleicht gibt's auch kurze, knackige, brauchbare Traktate, die aber nicht in dieser Weise sind, wie ich das eben beschrieben habe. Ja, oder der kann sich mal eine kurze Predigt anhören oder so. Wir geben Impulse, aber wir drängen ihn nicht zu einem Übergabegebet, sondern wir warten, bis der Heilige Geist kommt. Und dann wird er sagen, du, ich will diesen Jesus. Ja, weißt du, was das bedeutet? Dann reden wir über die Kosten. Ich kenne eine Gemeinde, wo überwiegend Neubekehrte sind. Da war eine aus der Esoterik und die war interessiert und die wollte sich für Jesus entscheiden. Und dann haben die nicht gesagt, Halleluja, wieder einer mehr, sondern haben gesagt, pass auf, wir setzen uns mal hin, wir zeigen dem aus dem Wort, was das bedeutet. Das bedeutet, du trennst dich von deinem Zauberkram. Und alles, was du da angesammelt hast an Büchern und an Utensilien und so weiter, das kommt alles auf den Müll. Alles. Ja, aber was ist mit diesen Klangschalen? Du, die waren teuer. Das hat ganz viel Geld gekostet, ja. Also besser wäre, die bei eBay zu verkaufen. Ja? Nichts bei eBay. Du kannst doch nicht anderen Zauberkram aufschwatzen, Ja? Und dann sagt sie, ja, das muss ich mir nochmal überlegen. Ja, prima, dann überlegst du dir. Und ein paar Wochen später sagt sie, hier bin ich, tabula rasa, alles kommt jetzt auf den Müll. Ich trenne mich von all diesen Dingen. Und dann gibt es einen Schnitt und dann gibt es ein Vorher und ein Nachher. Und dann wissen wir, was der Geist Gottes da gewirkt hat. Okay. Kann ich Festungen, Gedanken in mir zerstören, auch wenn ich nicht weiß, welche Festung ich habe? Nein. Wie willst du die zerstören? Festungen zerstören bedeutet da, ich erkenne Lügenmuster, nach denen ich Jahre oder vielleicht Jahrzehnte gelebt habe. Und im Licht Gottes, weil ich die Bibel studiere und weil der Heilige Geist mein Lehrer ist, erkenne ich, wie irrsinnig diese Gedanken und diese Einstellungen sind. Und dann kehre ich mich davon ab und erwähle das Gegenteil. Du kannst nicht eine Festung niederreißen, die du gar nicht benennen kannst. Das geht ja gar nicht. Ja? Also, es braucht das Wort und das Wort macht Licht und in seinem Licht sehen wir das Licht und dann siehst du bestimmte Muster und Einstellungen. Manche können uralt sein, die können schon in deiner Kindheit angelegt sein. Ja? Ich kann mich erinnern, als der Herr mich gelehrt hat in den ersten Jahren über das Wort und Leben mit dem Wort und reingehen ins Wort und das Wort wirklich nehmen und sich füllen damit. Da sind innerhalb von ein paar Wochen so viele Dinge aufgeploppt, die ich vorher nie gesehen habe. Ja? Und da war zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt gerade daran, da war eine Idee, die klingt so logisch, ja? Der Feind ist immer logisch, ja? Vernünftig, aber im Licht des Wortes ist es doch Blödsinn. Da war eine Idee, also Ablehnung ist das Allerschlimmste, was man erleben kann. Ablehnung tut weh. Und deswegen muss ich alles tun, um Ablehnung zu vermeiden. Klingt logisch, ne? Klingt vernünftig. Aber was sagt die Bibel? Ablehnung, auf die du nicht mit Vergebung reagierst, bindet dich und knechtet dich. Nicht die Ablehnung in sich, sondern deine Reaktion der Bitterkeit. So, das fängt alles ganz logisch an, aber es ist im Licht des Wortes Gottes eben nicht logisch. Und so hat jeder so seine Festungen. Und wir gehen einfach voran mit dem Wort, wir füllen uns mit dem Wort, lassen das Licht leuchten und dann werden zur richtigen Zeit diese Dinge offenbar und wir handeln damit. Und zwar in der Weise, dass wir uns von der Lüge verabschieden, dass wir offiziell erklären, das habe ich Jahre oder Jahrzehnte lang geglaubt. Ja? Mein Leben ist kaputt, weil mein Vater das und das gemacht hat. Nein, das ist nicht so. Weil du auf seine Lieblosigkeit oder auch seine Misshandlung mit Rache und mit Bitterkeit reagiert hast. Deswegen bindet dich das so. Das ist der Geist der Wahrheit, der uns diese Dinge offenbar macht. Und natürlich, wir können uns füllen mit dem Wort, wir können beten, Herr, zeige mir Lügengebäude, zeige mir lügenhafte Überzeugungen, die deinem Wort, deiner Wahrheit nicht standhalten. Und wenn wir das tun und tun unsere Fleischschritte, dann wird er uns diese Dinge zeigen. Na klar. Kann ich Festungen in anderen Menschen, Familien, Erwachsene, Kinder, Freunde zerstören, die in Rebellion leben, teilweise bekehrt waren und wieder in die Welt zurückgegangen sind? Ich sehe das nicht so. Was wir beten können, ist, dass sie unter den Einfluss des Heiligen Geistes kommen und dass ihnen die Augen aufgetan werden und dass sie verstehen, sie sind auf dem verkehrten Weg. Und das führt dann dazu, dass sie umkehren und in die Wahrheit kommen und die Wahrheit wird sie freimachen. Ja, das geht hier noch weiter. Auch wenn mir nicht bekannt ist, welche Festungen es sind, habe ich die Autorität dazu, auch als Einzelperson. Du hast die Autorität, das Wirken des Heiligen Geistes auf eine Person runterzubeten Und wenn du weißt, da sind bestimmte Bereiche, kannst du da auch reinbeten. Sagen wir mal, der hat einen bestimmten Götzen oder irgendwas, ja. Dann beten wir, ja, dass er erkennt, was das für ein sinnloses Ding ist und was dieser Götze ihm da gibt und eben nicht geben kann. Und dass er erkennt, was wirklich wichtig ist. Ja, es braucht ein Wirken des Heiligen Geistes am Herzen eines Menschen. Und der kommt durch Gebet, durch systematische Fürbitte. Ich habe mich bekehrt, weil da zwei Schwestern nicht aufgegeben haben und haben immer wieder für mich gebetet. Und ja, gab es keine Lehre über Festungen und ich hatte die haufenweise, aber die haben einfach gebetet, dass das Licht kommen soll und dass der Heilige Geist einfach mir Jesus groß machen soll. Und das haben sie sehr lange getan, als der Rest der Jugendgruppe schon mich aufgegeben hat. Und ich glaube, das war ein wesentlicher Faktor, warum ich mich dann bekehrt habe. Ist es sinnvoll für einen Menschen zu beten, der bereits hirntot ist, dass Gott ihm noch Buße und Umkehr schenkt, wenn er noch und er noch gerettet wird? Der Geist ist ja noch in ihm. Gibt es eine Bibelstelle dafür? PS, der Mensch ist mir nicht persönlich bekannt und ich kann auch nicht hingehen, Hände auflegen und beten. Aber es hat mich sehr belastet zu denken, da geht ein junger Mensch, 22 Jahre, in die Hölle. Gibt es Hoffnung, dass Gott mein Gebet hören kann? Ich denke, in Bezug auf Fürbitte ist es wirklich wichtig, dass wir die Führung und den Impuls des Heiligen Geistes beten. Es macht wenig Sinn, für alle Nöte um uns herum, die uns irgendwie bekannt werden und an die wir erinnert werden, zu beten. Aber wenn der Heilige Geist dir das aufs Herz legt, für diese Person, für diesen Nachbar, für diesen kranken Menschen zu beten, Hirntod ist nicht das Ende. Ja? Und Gott kann Wunder tun, er kann ja auch sogar Tote auferwecken. Aber die Frage ist immer, ist das nur mein menschliches Mitleid oder ist das wirklich der Heilige Geist, der mich hier beauftragt? Ja? Und das ist das Entscheidende. Ja? Und dann gibt es für Gott keine Begrenzungen. Was denkst du über Impfungen? Zecken, TBC, Pocken, Masern und so weiter. Ich meine nicht Corona oder Grippe. Okay, ich bin kein Arzt, da müsstest du besser mit einem Arzt sprechen. Weil ich viel draußen in der Natur bin, ich habe jedes Jahr Probleme mit Zecken. Und meine Frau weiß, wie man die rausdreht. Und dann ist gut und ich habe das nie gesehen, dass ich mich wegen Zecken irgendwie impfen soll. Wenn du meinst, du sollst das tun, dann machst du das halt. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir das über einen Kamm scheren können und dass wir da eine allgemeine Regel zu aufstellen sollen. Allerdings habe ich massive Vorbehalte gegen diese neue Form von Impfungen mit diesen mRNA. Da habe ich massive Vorbehalte. Und das würde ich niemals zulassen, egal wie mir das aufgeschwatzt wird und was da die Wissenschaft dann wieder sagt, wie notwendig das ist und was man damit alles verhindern kann und so weiter. Aber das ist meine persönliche Überzeugung. Ja, wenn du das anders siehst, lass das nicht zu einem Thema werden, über das wir uns jetzt auseinanderdividieren. Ja, weil es kein Thema ist, was so in der Bibel vorkommt. Warum soll ich neben der Bibel noch andere christliche Bücher lesen? Reicht die Bibel und der Heilige Geist nicht aus? Interessante Frage. Epheser 4 sagt, dass Jesus Dienstgaben gegeben hat an den Leib. Und das sind Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten, ja. Das sind Dienstgaben für den Leib. Das ist weit über eine Ortsgemeinde hinaus. Kann auch in der Gemeinde ein Lehrer sein oder so. Aber das sind Menschen, denen hat Gott einen Lehrdienst anvertraut und hat auch demzufolge ihm weite, weite Türen geöffnet. Und das sind Lehrer des Leibes Christi. Und wir müssen nicht sagen, ich höre jetzt nur noch Derek Prinz. Oder ich lese nur die Bibel, sondern wir tun beides. Wir lesen die Bibel, aber du kannst viel Gewinn haben von Männern Gottes, die ihr Leben gegeben haben in Studium und Gebet und Fasten. Und sie haben Dinge erkannt und niedergeschrieben, die jetzt für den Leib Christi von großer, großer Hilfe sind. Ja? Also so ein Beispiel eines Lehrers für den Leib Christi ist für mich Derek Prinz. Ja? Es gibt noch andere, ich sehe auch John Bevere immer mehr in diese Dimension der internationalen Liga irgendwie reinkommen in den letzten Jahren. So, das sind Dienstgaben, die Jesus gegeben hat. Und warum sollen wir so arrogant sein und sagen, die brauchen wir nicht, wenn Jesus die aber gegeben hat zur Reife, zur Fortentwicklung der Gemeinde? Das wäre total arrogant. Jesus, deine Gaben brauche ich nicht, ich mache das alles alleine. Das wäre keine gute Haltung. Ja? So, ich würde sagen, lerne den Heiligen Geist kennen und finde heraus, durch welche Lehrer Gott dich jetzt da, wo du stehst, vertiefen will, erweitern will, beschenken will und segnen will. Und lies neben deiner Bibel, lies auch diese Männer und Frauen Gottes. Da gibt es noch viele, viele andere Beispiele. Das waren jetzt nur irgendwie herausgegriffen. Okay, wichtige Frage. Wichtige Frage. Eieiei. Welche Schritte führen aus der Pornografie? Also das ist ein Seminar von mehreren Stunden. Das ist unmöglich in dieser Fragestunde jetzt zu machen. Aber Grundpfeiler, egal welche Sucht und welche Bindung, Jesus macht frei. Und er macht frei auf der Basis von Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also nicht wieder, oh, da sind Dämonen, alle Mann an Deck, wir powern jetzt und wir schmeißen den Dämon raus, sondern wir bringen Wahrheit. Und auf Wahrheit reagiert der Betreffende mit Buße, mit Erneuerung seines Sinnes. Und so hört er auf, dem Feind Raum zu geben. Ein bisschen etwas sage ich dazu heute Abend, weil ich werde heute sprechen über standhaft in Versuchungen. Und da werdet ihr das Grundprinzip verstehen. Und das betrifft Pornografie oder Kaufsucht oder Zorn oder irgendeine andere Sündenbindung und Sündenkette. Wie nehme ich das Abendmahl ein, ohne mich zu versündigen? Mit einem reinen Gewissen. Ganz simpel. Und wenn da Dinge sind, und du hast diese Haltung her, wenn da irgendwas ist, was nicht in Ordnung ist mit meinen Geschwistern oder mit dir, dann zeige mir das. Und wenn er nichts zeigt, dann geh weiter. Und mach dir keinen Kopf und versuch nicht irgendwie zu überlegen mit, vielleicht ist es aber das, vielleicht ist nie der Heilige Geist. Nie. Sondern das steht dir vor Augen, wenn du fragst und du weißt ganz genau, dieses Ding musst du in Ordnung bringen. Okay, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Das ist die Sünde, bewusst das Wirken des Heiligen Geistes zu verunglimpfen und zu erklären und einen Stempel drauf zu machen. Das ist der böse Geist, das ist der Geist von unten. Das ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Ja. Okay, wie sieht das tausendjährige Reich aus? Herrlich. Welche Aufgaben haben wir als Braut Christi? Nun, das haben wir ja schon gesagt. Gottes Wort sagt, dass wir mit Christus regieren. Er sagt zum Beispiel, ja, wenn jemand treu gewesen ist, dann wird er über 5 Städte gesetzt. So, der wird ein übergeordneter Regionalleiter und er kriegt Verantwortung für 5 Städte. Ja? Wenn wir uns nicht wirklich bemüht haben, aus ganzem Herzen Reich Gottes zu bauen und unsere Verantwortung zu nehmen. Vielleicht bist du Bürgermeister von einem 3-Hütten-Dorf irgendwo in Brandenburg. Viel Spaß. Ja? Wo mehr Hühner sind als Menschen. Ja? Also keine Ahnung, aber wir haben Verantwortung. Das macht nicht Jesus alleine. Wir regieren in der Politik, in den Medien, in Institutionen, Bibliotheken, Universitäten, alle Führungspositionen, die jetzt von satanisch inspirierten Leuten besetzt sind und die die Meinung machen und die den Trend angeben, all das wird umgekehrt werden und Jesus setzt Menschen ein, die mit ihm übereinstimmen und die in seiner Art und Weise regieren. Das wird eine ganz spannende Sache. Okay. Inwiefern kommt der fünffältige Dienst bei einer Hausgemeinde zu tragen? Also mein Verständnis vom fünffältigen Dienst, das ist übergemeindlich. Ist natürlich klar, in einer Gemeinde müssen auch, wenn wir Gemeinde bauen wollen, egal ob Hausgemeinde oder was auch immer, es müssen Menschen da sein mit Gaben. Und was meiner Meinung nach da sein muss am Anfang, damit wir gesund bauen, ist, es muss mindestens einen Hirten geben und es muss mindestens einen Lehrer geben. Das brauchst du am Anfang. Und alles andere, Evangelist, das kann dazukommen. Was macht der Evangelist? Der evangelisiert nicht, der gibt die Last Gottes für die Verlorenen in die Gemeinde. Und die evangelisieren dann. Ja, Evangelist wird auch evangelisieren, aber das ist nicht seine Hauptaufgabe. Ja, denn alle diese fünf Dienste, sie rüsten die Gläubigen zum Werk des Dienstes aus. Ja, so glaube ich nicht, dass in einer 12-Mann-Hausgemeinde es einen Apostel geben muss. Ich glaube nicht an sowas, ehrlich gesagt. Ich finde das ziemlich affig, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Wiewohl hier nichts davon steht. Also, Hirte, der sich um die Schafe kümmert, der Jüngerschaft macht, der Familien und Ehepaare anleitet und trainiert und hilft, in die Ordnung Gottes zu kommen. Und Lehrer, der die allgemeinen, grundlegenden Prinzipien des Wortes Gottes den Gläubigen darlegt. Das braucht es unbedingt. Ohne das gibt es keine gesunde Gemeinde. Das ist das Problem mit vielen charismatischen Gemeinden. Der Pastor ist ein Evangelist. Und die ganze Gemeinde ist evangelistisch. Und so flach. Oder der Pastor ist ein Lehrer. Die ganze Gemeinde ist lehrmäßig ausgerichtet, weil sowieso irgendwie nur einer ist, der die Herde sozusagen impft und beeinflusst. Und es gibt keine Evangelisation und alles andere auch nicht. Ja? Aber damit fängt es an. Und dann kommen im Laufe der Zeit andere Dinge dazu. Dann kommt auch von außen der apostolische Dienst, der dann, wenn das alles ein bisschen größer geworden ist, dann dafür sorgt, dass ein Leitungsteam, ein Ältestenteam etabliert wird. Und wie die zu funktionieren haben und welchen Einfluss er hat und wie er sie begleitet und beaufsichtigt und trainiert oder nötigenfalls korrigiert und so weiter. Aber Hirte und Evangelist, das brauchen wir. Und lass uns verstehen, wenn in dieser Aufzählung in Epheser 4 die deutsche Bibel dann sagt, Pastor, sie meint die Art und Weise, wie Menschen dienen, Hirten. Sie meint nicht das, was wir heute mit Pastor verstehen, also der Mann, der den Hut auf hat und der sagt, wo es lang geht. Das gibt es im Neuen Testament gar nicht. Es gibt keine Gemeinde, die von einem Pastor geleitet wird. Und das ist so simpel, das zu erkennen. Und trotzdem besteht diese Festung, das ist eine richtige Festung, seit 500 Jahren, weil Martin Luther das nicht angerührt hat. Und wir bauen seit 500 Jahren Gemeinde mit einem Pastor. Und dann wundern wir uns, da kommen keine Hirten hoch, da kommen keine Evangelisten hoch, da kommen keine Lehrer hoch, ja, sondern da ist nur einer, der meint, er hat alles. Aber der Einzige, der alles hat, ist Jesus. Und wir haben nur ein oder vielleicht anderthalb Schwerpunkte und das geben wir in die Gemeinde und es braucht neben uns andere, die andere Schwerpunkte haben. Sonst wird die Gemeinde nie gesund wachsen. Okay, wie kann man herausfinden, welche Therapiemethode Gott wohlgefällig ist oder nicht, in Klammern okkult, zum Beispiel Frage nach Homöopathie. Ja, das ist eine wichtige Frage. Lass uns verstehen, es gibt zwei Reiche. Und in beiden Reichen wirken Kräfte. Und diese Kräfte sind nicht neutral. Im Reich der Finsternis wirken ganz andere Kräfte als im Reich Gottes. Und wir brauchen den Heiligen Geist und der macht uns sensibel, wenn wir lernen, durch das Wort Gottes in die Reife zu kommen. Und dann entdecken wir, dass es bestimmte Heilungsmethoden gibt, die vielleicht von Christen sogar bejubelt werden und akzeptiert werden, dass sie eindeutig von einer negativen dämonischen Kraft inspiriert sind. Ja? Und ich würde nicht sagen, lass uns grundsätzlich sagen, Homöopathie ist vom Teufel. Es gibt Praktiken in der Homöopathie, die haben mit negativen dämonischen Kräften nichts zu tun. Und es gibt Praktiken in der Homöopathie, die haben sehr wohl was mit dämonischen Kräften zu tun. Ja? Wo dann kosmische, so sagen sie, dass kosmische Kräfte reingehext werden nach einem bestimmten Rhythmus und mit Mond und tralala und so wird dann da irgendwas gemacht. Und am Ende ist biologisch gar nichts mehr, also physisch gar nichts mehr nachzuweisen, aber diese Dinge sind hochwirksam. Was wirkt denn da, wenn diese Moleküle gar nicht mehr da sind, weil man das so hoch potenziert hat? Also da muss man aufpassen und braucht den Heiligen Geist, aber nicht pauschal sagen, Homöopathie ist vom Teufel, aber auch nicht sagen, das wollen wir alles gutheißen. Ich sagte ja schon, es gibt diesen Trend jetzt, dass Menschen ohne Unterscheidung und ohne Führung des Heiligen Geistes sich systematisch auf die Suche machen und allerlei dämonisch-esoterische Praktiken jetzt erobern und, wie Sie sagen, erlösen. Und Sie sagen, das hat alles der Teufel uns gestohlen, das gehört aber uns und das nehmen wir jetzt wieder. Und dann kommt man eben so zu verrückten Dingen wie Holy Yoga oder was weiß ich wie. Alles, was es da für Geschichten gibt. Gott verändert sich nicht, Ausrufungszeichen. Amen. Inwiefern ist das AT, insbesondere 1. bis 5. Mose, mosaische Gesetze, noch Maßstab für uns in Bewertung der Welt, in Gestaltung unseres Lebens? Okay, lass uns verstehen, dass Gott einen Bund mit Israel gemacht hat und er hat ihnen das mosaische Gesetz gegeben. Und das war nur gedacht für Israel. Das hat mit den Heiden gar nichts zu tun. Und da müssen wir unterscheiden zwischen den rituellen Gesetzen und zwischen den moralischen Gesetzen. Und die moralischen Gesetze, also sprich die 10 Gebote, die findest du alle im Neuen Testament. Da hat Gott überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, es ist alles noch eine Latte höher gelegt worden. Ja? Und es bedeutet noch viel mehr, als es am Anfang im mosaischen Gesetz gewesen ist. Aber all die Dinge, wir hatten es ja vorhin schon, Feste, Beschneidung, Nahrungsvorschriften, Bekleidung und was für Art von Stoff und alle diese Dinge, das ist das Gesetz für die Juden. Das hat mit uns nichts zu tun. So einfach ist das. Ja. Und deswegen müssen wir auch nicht die Welt an diesen Maßstäben beurteilen. Wenn wir die Welt beurteilen wollen, dann beurteilen wir an einer einzigen Frage, wie stehen sie zu Christus? Nichts anderes. Nicht feiern sie die richtigen Feste, tragen sie die richtige Kleidung oder säen sie zwei verschiedene Art von Saat auf einen Acker und was weiß ich alles, was man da sich ausdenken könnte. Nein, da geht es nur um eine Sache, wie stehst du zu Christus? Um nichts anderes. Zweiter Punkt hier, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Frage, was bedeutet dabei, in Jesus zu sein, in meinem Leben? Nun, wenn du aufgepasst hast, heute Morgen, Christoph hat uns begrüßt als Heiliger. Könnt ihr euch erinnern? Es gibt zwei Kategorien von Menschen. Es gibt Sünder und es gibt Heilige. Und die einen sind in der Welt und die Heiligen sind in Christus. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus. Als du dich bekehrt hast, wurdest du aus der Kategorie Sünder herausgenommen und versetzt in ein neues Reich, Kolosser 1, 13, und bist jetzt eingepflanzt in das Reich Gottes und du bist in Christus. Da hast du gar nichts so getan, außer dass du eben Jesus als Herrn angenommen hast. Aber das ist etwas, was geschieht in der Bekehrung. Du verlässt deinen alten Status und bekommst einen neuen Status. Und deswegen sind all die Verheißungen, und das ist so interessant, das zu studieren, und ich würde das sehr, sehr empfehlen, all die vielen Bibelstellen, es gibt über 100 im Neuen Testament, wo es vorkommt, in Christus. Die mal zu studieren und zu sagen, das gehört mir. Das hat mit Reife nichts zu tun. Woher wissen wir das? Ihr wisst, was für ein Chaotenclub die Gemeinde war in Korinth. Und diesen Leuten sagt Paulus, ihr seid in Christus. In Christus sein hat nichts mit Reife zu tun, hat was mit Status zu tun. Und es gibt einen Riesenunterschied. Ob du dich siehst als ein Sünder, der jetzt unter dem Mandat steht, ich muss jetzt heilig leben, und krampfst dich ab und strengst dich an nach deinen eigenen Kräften, oder ob du verstehst, du bist transferiert worden in eine neue Dimension und du bist jetzt in Christus, du bist ein Heiliger. Und das bedeutet, alles, was es braucht, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, ist schon dir gegeben. Das Allermeiste funktioniert nur nicht, weil du es noch gar nicht erkannt hast. Denkt an Philemon 6, wirksamer Glaube in der Erkenntnis all des Guten, das wir haben, nicht hoffen zu bekommen, das wir haben in Christus Jesus. So, das ist sehr, sehr lohnenswert, das mal zu studieren. Was ist alles in Christus? Und sich immer zu vergewärtigen, ja, und ich bin in Christus. Dass bloß nicht diese Frage kommt, ja, und wie kriege ich das jetzt? Es fängt damit an, dass du erkennst, du bist in Christus. Das ist der Anfang. Das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist eben dieses Thema neue Identität, die wir entdecken müssen durch das Wort, und unsere alte Identität, die wir jetzt aufgeben, weil die nicht mehr up to date ist. Was ist unsere Stellung und Haltung, Engagement, Aufgabe in Bezug auf Israel und der aktuellen Lage? Nun, Paulus lehrt ganz klar im Römerbrief, dass wir Verantwortung haben für Israel, weil wir ihnen sehr, sehr viel verdanken. Und es gibt einen Grund, warum Gott ihre Herzen verstockt hat, damit das Evangelium zu den Heiden kommt. Und wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wendet er sich wieder Israel zu. Das ist nicht ein bestimmtes Datum, aber es ist ein Trend. Und wir sehen das. Noch nie sind so viele Juden gläubig geworden wie in den letzten Jahrzehnten. Ja? Und wir haben Verantwortung, für sie zu beten. Ja? Und ich denke, das ist unsere vordringliche Aufgabe. Ich habe nichts dagegen, wenn du meinst, du sollst irgendwie Kleider spenden oder Lebensmittel spenden an ungläubige Israeliten sollst Menschen helfen, irgendwie die Ausreise nach Israel zu ermöglichen. Ich glaube, unsere erste Aufgabe ist, die jüdisch-messianischen Gemeinden zu unterstützen, die unter enormem Beschuss sind. Ja, wir haben jetzt gerade vor kurzem ein Seminar gemacht mit Ron Kante, und er war bis vor kurzem, bis er das jetzt abgegeben hat, unter anderem auch Direktor von einer messianischen Fernsehstation. Das ist die einzige bis jetzt, die das Evangelium auf Hebräisch in Israel ausstrahlt. Und das, finde ich, ist eine Arbeit, die absolut unterstützenswert ist. Und wir haben als Hand in Hand die letzten Jahre das unterstützt. Oder man kann auch Gemeinden unterstützen, die sehr unter Beschuss sind von den Orthodoxen und manchmal auch von den weltlichen Obrigkeiten. Ja? Je stärker die Gemeinde in Israel wird, ja, und je mehr das Evangelium dort durchdringt, umso besser ist es für Israel. Und es heißt dann am Ende, der Überrest wird errettet werden. Ganz Israel, der Überrest wird errettet werden. Ja? So, wir verdanken Ihnen das Evangelium. Und jetzt ist das Evangelium bei uns und in der Welt. Und jetzt geht es wieder zurück nach Jerusalem. Und dafür können wir beten und kämpfen und investieren und uns Gedanken machen, was läuft denn da ab, was ist die Situation der Gemeinden und so weiter. Okay. Ja, hier sowas hatten wir schon mal. Wo ist die Grenze zwischen Unterordnung der Obrigkeit, Gott mehr gehorchen als den Menschen? Ganz einfach, immer da, wo die Obrigkeit Dinge verlangt, die gegen Gottes Wort sind, geben wir Gott den Vorzug. Ja, sollte irgendwann die Obrigkeit beschließen, die Bibel ist ein böses, zerstörerisches Buch und sie ist nicht mehr weit davon mit ihrer Ideologie. Und deswegen soll man keine Bibel haben. Dann kaufen wir noch extra Bibel und legen uns interessante, clevere Verstecke an und wir bunkern Bibeln. Und wir sagen, ja, aber das ist ja dann Rebellion gegen den Staat. Nein, wir brauchen das Wort Gottes. Und niemand hat das Recht, uns das zu verbieten. Das geht nicht. Dann müssen wir sagen, sorry, nee, wir zahlen unsere Steuern, ja, und halten uns an die Verkehrsregeln und machen ein paar andere Dinge. Aber was unseren Glauben angeht, der Staat hat kein Mandat, da reinzusprechen, was ich glauben soll und was nicht. Und da müssen wir aufstehen und sagen, sorry, hier ist die Linie, ihr bleibt hübsch auf eurer Seite. Und wenn wir dafür bezahlen müssen, bis hin nachher zu Gefängnis, ja, dann ist das so. Ja, Vielleicht wollte Gott schon immer eine Gemeinde in diesem Gefängnis bauen. Ja? Und so kommst du halt rein. Hast immer überlegt, ja, ich krieg keinen Schein, ich bin kein ordinierter Pastor. So locken mich immer die Pastoren. Ja, wenn du in unserem Verband bist, dann kriegst du ein Papier und dann darfst du ins Gefängnis gehen. Wenn Gott will, dass du ins Gefängnis gehst, er hat Mittel und Wege, dich da reinzuschmuggeln. Da musst du nicht einem Verband, der immer mehr sich verweltlicht, beitreten. Das brauchst du nicht. Ja. Ja, und dann nochmal hier zum Beispiel Impfpflicht, Corona. Du musst beten. Ich habe damals gebetet, es lief ja alles damals hinaus, dass die allgemeine Impfpflicht kommen würde. Und ich glaube, es ist ein Wunder Gottes, dass wir da verschont wurden, dass das nicht gekommen ist. Weil alles sah danach aus. Ja? Und ich habe mir Gedanken gemacht, okay, was mache ich? Und mein zweiter Plan, ich hatte einen ersten Plan, mein zweiter Plan wäre, ich wandere aus. Ich werde nicht erlauben, dass der Staat mich zwangsweise mit etwas impft, wovon mir der Heilige Geist gesagt hat. Das habe ich wirklich so erlebt. Mit dieser mRNA-Impfung wirst du dein Immunsystem kaputt machen. Ich bin kein Mediziner, ich kann das nicht belegen. Aber das ist, was ich gehört habe. Und da war für mich klipp und klar, niemals, never ever werde ich mich impfen lassen. Dann wandere ich lieber aus. Ja. So, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist keine Sache, die jemand anders für dich entscheiden kann. Was bedeutet es konkret, dass wir im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen? Johannes 4, 24. Was für eine wunderbare Frage. Das geht ja zusammen mit, was heißt es eigentlich, im Geist zu leben? Ja, Galater 5, 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Entweder wandeln wir im Fleisch, wie die Korinther, 1. Korinther 3. Ja, wenn Zorn, Neid, Eifersucht da ist, dann sind das ganz klare, sichtbare Zeichen, dass sie noch im Fleisch sind. Ja, aber wenn sie jetzt lernen, im Geist zu wandeln, und das heißt, sich dem Heiligen Geist unterzuordnen, sich der Wahrheit des Wortes Gottes unterzuordnen und unter der Zucht und der Führung des Heiligen Geistes zu sein. Also nehmen wir ein Anti-Beispiel, du bist verheiratet und du hast eine Freundin und kommst hierher und hebst die Hände, Halleluja. Das ist nicht anbeten im Geist. Vielleicht hast du dein Gewissen schon so verhärtet, dass du gar nicht mehr merkst, wie krass das ist und wie weit das weg ist von Gottes Ordnungen. Aber es ist faktisch so. Ja? Und das ist alles andere als anbeten im Geist in der Wahrheit. Das ist Anbetung zur Show, Anbetung zum Schein. Also Anbetung im Geist bedeutet für mich, da ist keine unbereinigte Sünde, die wir pflegen und hegen und wo wir sagen, da habe ich Sonderrechte von Gott und da braucht Gott nicht ran und das mache ich schon alleine. Ich weiß zwar, was die Bibel sagt, dass das nicht richtig ist, aber, und dann kommen irgendwelche blödsinnigen Erklärungen. Ja? Und der Heilige Geist ist kein Schauspieler und es geht ihm nicht um eine tolle Show am Sonntag, sondern es geht ihm um die Herzen. Einige von euch waren beim letzten Seminar über der Weg zum reinen Herzen. Da haben wir über diese Dinge gesprochen. So, das ist ein umfangreiches Thema, Wandel im Geist. Galater 5, 16. Und es ist so genial und so grundlegend, diese Aussage. Wenn ihr das tut, wenn ihr im Geist wandelt, dann werdet ihr die Werke des Fleisches, Zorn, Eifersucht, Konkurrenz, übel reden, nicht vergeben und sich profilieren und andere ausnutzen, andere betrügen. All dieses Programm ist fertig, weil ihr jetzt unter der Führung und der Leitung des Heiligen Geistes seid. Ja? Der Heilige Geist arbeitet mit unserem Geist zusammen. Und wiewohl in Galater 5 der Kontrast ist zwischen Fleisch und unserem Geist, kann man trotzdem sagen, ja, unser Geist wird ja geleitet vom Heiligen Geist. So ist Wandel im Geist auch immer Beziehung zum Heiligen Geist, Leben in der Wahrheit. Herr, erforsche mich, öffne mir die Augen, zeig mir, ob da irgendetwas ist. Und wer im Betrug lebt gegenüber Gott, wer Lieblingssünden hat, der wird das nie beten. Der wird nie beten, Herr, überführe mich, zeig du mir verborgene Sünde. Der wird das nie beten. Der wird sagen, was willst du, bei mir ist alles in Ordnung. Er ist in der Täuschung schon drin. So, das ist ein wichtiges Thema, Wandel im Geist. Was bedeutet es, dass die Sünde wieder den Heiligen Geist nicht vergeben wird? Das hatten wir schon einmal gehabt. Wie betet man am besten für Erweckung? Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein? Nun, wenn ihr euch erinnern könnt, Markus hat dieses wunderbare Zitat von Charles Finney gebracht und er ist ein Experte, der hat einen Dienst gehabt, wo in manchen Wochen Hunderttausende von Menschen zum Glauben gekommen sind, aber auf eine massive, übernatürliche Art und Weise. Und er war so radikal, der Mann, und seine Idee war, ich predige die Heiligkeit Gottes, ich predige den Maßstab Gottes, und dann kommt der Heilige Geist und überführt die Sünder von ihrer Sünde, und dann brechen sie zusammen. Und er hat Situationen erlebt, mitten in der Predigt, unaufgefordert, ohne Aufruf, kommen Leute nach vorne, fallen da nieder vor der Kanzel und sagen, ich will mich bekehren. Der guckt die an und sagt, du bist noch nicht so weit, setz dich wieder hin. Wir würden denken, Erweckung ist ausgebrochen, wenn das nur einmal passieren würde. Passiert aber nicht. Also wie beten wir für Erweckung? Herr, schenke Erweckung und fang bei mir an. Was war sein Zitat? Erweckung ist nichts anderes als die Rückkehr des Volkes Gottes zu den Ordnungen Gottes. Das ist Erweckung. Ja, und wir machen daraus ein Geheimnis und betrügen uns seit Jahrzehnten und ergötzen uns an Prophetien, dass bald die Erweckung kommt. Solange wie ich Christ bin, gibt es diese Prophetien, dass bald die Erweckung kommt. Und wenn eine Prophetie Erweckung ankündigt und nicht sagt, welchen Preis wir dafür zu bezahlen haben, kloppt es gleich in die Tonne. Kloppt es gleich in die Tonne, das brauchen wir nicht. Wir sind nicht begeistert über die Idee, es kommt Erweckung, sondern wir verstehen, was ist mein Teil, wo fängt es bei mir an und was soll ich tun, was soll ich machen, um in die Ordnung Gottes zu kommen. Und dann geht es, weil wir das predigen, dann um ganz konkrete Dinge. Deine Beziehung zu deinem Ehepartner, deine Beziehung zu deinen Kindern, deine Art und Weise, wie du dein Steuerformular ausfüllst. Oder wie du sonst irgendwie mit geschäftlichen Dingen umgehst, wie du mit deinem Mundwerk umgehst, was mit deiner Fantasie ist, welche Medien du konsumierst. Das sind alles die praktischen Fragen. Und weil die in vielen Gemeinden nicht verkündigt werden, sitzen da Leute, machen frommes Gesicht, heben die Hände und singen Halleluja. Und während sie Halleluja singen, überlegen sie, was sie am nächsten Abend noch Leckeres, Perverses im Internet sich wieder angucken können. Keine Furcht des Herrn, nur ein Theater, nur eine Show. Und das hat immer mit der Leitung zu tun. Wenn die nicht reingehen in die Details, in die praktischen Dinge des Lebens und da den Standard Gottes verbindlich aufrichten, dann kriegen die Leute die Idee, alles was von mir erwartet wird, ich wärme sonntags den Stuhl, hebe die Hände, singe Halleluja und zum Schluss ermutige den Pastor, starkes Wort, ehrlich. Und das war's dann. Das ist ein Spiel. Und die spielen beide ein Spiel. Der Pastor freut sich über diese Ermutigung. Boah, guck mal, ich habe wieder die Gemeinde gesegnet mit starkem Wort. Ja? Und die Leute denken, boah, ich habe dem Pastor wieder den Eindruck gegeben, ich bin voll dabei. Das ist ein Spiel. Das hat mit Wahrheit überhaupt nichts zu tun. So, Gebet für Erweckung ist, Herr, öffne mir die Augen, überführe du mich. Ja? Viele haben das gar nicht auf dem Schirm, dass Überführung von Sünde, die wir noch nicht sehen, ein wesentlicher Teil der Liebe Gottes ist. Offenbarung 3,19, alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige. Stattdessen sind die Leute berauscht von Joseph Prinz und Gott überführt nicht mehr von Sünde. Ach, wie schön. Interessiert ihn alles gar nicht. Hauptsache, ich bin ein treues Gemeindemitglied und mache hier meinen Ordnerdienst oder irgend sowas. Was hältst du von der Lehre von Wolfhard Magis bezüglich Heilung durch sein Wort? Nun, es ist sehr, sehr lange her, dass ich diese beiden Bücher gelesen habe. Und ich muss sagen, ich habe sie damals, das ist Jahrzehnte her, mit großem Gewinn gelesen. Und soweit ich mich erinnern kann, war das alles biblisch gegründet. Da ist Heilungskraft in Gottes Wort. Und wenn wir Menschen beibringen, mit dem Wort Gottes zu leben, dann entfaltet sich diese Kraft und die wird freigesetzt. Ja? Besonders sein erster Band, die Auseinandersetzung mit der Psychologie oder der Psychotherapie, finde ich aus weltanschaulichen Gründen sehr, sehr wertvoll. Aber wie gesagt, das ist Jahrzehnte her, dass ich das gelesen habe und ich kann mich nicht mehr an so viele Einzelheiten erinnern. Und dann gibt es aber noch eine Zusatzfrage, dem deutschen Geschichtsbuch für Beter. Das ist, glaube ich, von einem Ältesten, von Siegfried Fritsch, geschrieben damals. Das ist auch uralt, also mindestens 35 Jahre, wahrscheinlich länger. Da habe ich eigentlich gar nichts mehr mit Erinnerung und kann dazu nichts sagen. Aber Fakt ist, dass geschichtliche Events in einer Nation sehr viel zu tun haben mit dem geistlichen Leben der Gemeinde, natürlich. Ja, natürlich. Ich glaube, dass da ein Zusammenhang ist, dass es jahrelang in den 80er Jahren Buß- und Versöhnungskonferenzen gab und dass Buße getan wurde in Bezug auf den Holocaust und das Nazitum und so weiter und dass dann 89 die Mauer gefallen ist. Das ist für mich ein direkter Zusammenhang, ja, weil Dinge in der unsichtbaren Welt jetzt irgendwie nicht mehr blockiert waren, sondern durch Buße irgendwie bereinigt werden. Da gibt es auch ein gutes Buch von Derek Prinz über Weltgeschehen prägen durch Beten und Fasten oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wie das Was erzählst du den Ungläubigen bei der Evangelisation, der die jungfräuliche Geburt Jesu für Unsinn hält? Gar nichts. Das ist ein Nebenthema, wo ihr nur diskutieren werdet. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der muss seine Sünde sehen. Und wie fängt er an, seine Sünde zu sehen? Indem wir von einem heiligen Gott sprechen, vor dem jeder Einzelne Rechenschaft geben muss. Das ist eine Betonung, die der Heilige Geist benutzen kann, um das tote Gewissen wieder aufzuwecken. Was willst du mit dem diskutieren? Der glaubt nicht an den Gott der Bibel, also kann der gar nicht an Jungfrauengeburt glauben. Sein Problem ist nicht, dass er die Jungfrauengeburt nicht akzeptiert. Sein Problem ist, er akzeptiert die Herrschaft Gottes nicht. Das ist sein Problem. Okay. Was sind die wichtigsten Ordnungen? Was sind die wichtigsten Ordnungen Gottes, die jeder Christ kennen sollte? Nun, wenn du aufgepasst hast, haben wir schon sehr viele grundsätzliche Dinge darüber gesagt. Das ist zunächst mal ganz allgemein gesprochen das Wort. Das ist Gottes Sichtweise, das sind Gottes Gedanken, das sind Gottes Prinzipien, das ist, wie Gott handelt und warum er so handelt. Und da brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Okay, wo stehe ich im Widerspruch? Und dann können wir uns Dinge anschauen, wie Arbeit, wie Finanzen, wie Ehe und Beziehungen und der Gebrauch unseres Mundes, der Gebrauch unserer Augen und so weiter, ja. Gibt es Dinge, die im AT ungültig werden durch den neuen Bund? Darauf bin ich schon eingegangen. Natürlich, wir sind nicht unter dem alten Bund und Waschungen und Beschneidungen und Riten und Essensvorschriften und all diese Dinge, das ist nicht für uns. Fertig, aus. Kann man das Heil verlieren, zum Beispiel durch Festhalten an Rebellion? Aber ja. Das ist eine der dicksten Lügen aus der Hölle. Einmal gerettet, immer gerettet. Was sagt Jesus? Da sind Menschen in Offenbarung, die werden aus dem Buch des Lebens ausgetilgt. Das heißt, die waren drin im Buch des Lebens und das heißt Kind Gottes. Ja, Buch des Lebens, das sind die, die an der Entrückung teilnehmen. Und sie werden ausgetilgt aus dem Buch des Lebens. Ja, es ist eine absolut gefährliche Lehre, einmal gerettet, immer gerettet. Ja. Was kann man tun, wenn man sein Leben total übergeben hat und im Bund mit Gott lebt, aber dieses tiefe Gefühl der Verlorenheit und der Errettung nicht so explizit erlebt hat, sondern mehr den Bundesschluss? Den letzten Teil verstehe ich nicht so ganz, aber Wenn wir Buße getan haben, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, und dann erleben wir sowas, dass dieses Gefühl der Verlorenheit immer noch da ist, dann heißt das, dass wir unter der Führung des Heiligen Geistes uns mit Dingen aus der Vergangenheit beschäftigen sollen. Dass wir Licht brauchen, wo wir verletzt worden sind, wo wir abgelehnt worden sind und wo wir nicht mit Vergebung und mit Gnade reagiert haben. Und im Übrigen mache ich Werbung für unser Seminar Heilung von Ablehnung durch die Liebe des himmlischen Vaters auf YouTube. Da kriegst du mehr Informationen. So, ihr Lieben, vorletzte. Was würdest du raten, wenn die christliche Gemeinde, Gemeinschaft, in der man ist, sehr durchmischt ist? Im Punkt Arbeit für Gott, Einsendeschluss 13 Uhr. Also Punkte Arbeit für Gott, die Leistung, das kann ich jetzt nicht lesen, Leistung, Scheck, Dienst und Gemeinschaft, ihn bekennen und das Erstere in der Schwerpunkt, boah, ich krieg das nicht alles irgendwie zusammen. Aber wenn du in einer Gemeinde bist, wo eben dieser Fokus ist auf Leistung und nicht zuerst sich lieben lassen von Gott und durch Gemeinschaft mit Gott verändert werden, dann kann das sehr, sehr unerfreulich und stressig werden in der Gemeinde. Und mindestens du für dich musst dich woanders ernähren. Und musst nicht alles für bare Münze nehmen, was da gepredigt wird, und sorgst dafür, dass du gesunde Quellen hast, die dich aufbauen. Lehre, die dich unter Druck bringt, Lehre, die dich unter Verdammnis bringt, ist keine gesunde Lehre. Und grundsätzlich triffst du die Entscheidung, ich möchte ein gesunder Gläubiger werden, und deswegen höre ich mir keine ungesunde Lehre an. Wenn das dann auch durch deine Gebete und durch deine Hinweise an die Leiterschaft nicht anders wird und richtig so eine Atmosphäre des Drucks und der Forderung und der Leistung irgendwie entsteht, dann würde ich überlegen, ob es nicht einen besseren Platz gibt, wo ich gesund aufwachsen kann. Ja. Und dazu ist noch die Frage, wo fängt geistlicher Missbrauch an? An irgendeiner Stelle habe ich darüber ein bisschen was gesagt. Geistlicher Missbrauch fängt immer da an, wo von der Leiterschaft Druck gemacht wird und es müssen bestimmte Ziele, Wachstum oder finanzielle Ziele oder irgendwas erreicht werden. Und die ganze Atmosphäre ist, dass von vorne gepeitscht wird und dass die Leute angehalten werden, jetzt mehr zu beten, mehr zu fasten und mehr zu opfern und all diese Dinge. Das ist nicht gesund. Ja. Und mein geistlicher Missbrauch führt dann auch sehr schnell dazu, dass es eine Härte gibt, dass es ein Ausnutzen gibt in den Beziehungen und du merkst, es ist eine Kälte und man kümmert sich gar nicht um die Schafe, sondern die Schafe sind nur dafür da, mit Erreichen von Zielen den Pastor glücklich zu machen. Das ist wirklich geistlicher Missbrauch und es dauert nicht lange, bis dann wirklich religiöse, dämonische Geister da mitmischen. Und Leute wirklich knechten und Schuldgefühle geben. Und was weiß ich, was alles da passiert. Okay, soweit. Hier kommt jetzt noch eine Frage vom Livestream. Ich wusste gar nicht, dass wir online sind. Was sind geistliche Schlachtopfer konkret, wie sie in Petrus 2, Abvers 5 genannt werden? Welche Schlachtopfer will Gott von uns haben? Das ist unser Priesterdienst, das ist unsere Aufgabe, vor ihn zu kommen und eine Festlegung getroffen zu haben. Wir lassen uns nicht mehr von der Unlust oder auch der Lust des Fleisches bestimmen, sondern wir tun das, was wir tun sollen. Wir sind Anbeter und wir haben unsere Zeit mit Gott jeden Tag. Und wer sich dazu entscheidet, wird bald merken, dass das was mit Opfer zu tun hat. Solange du nur von Gefühlen gesteuert wirst und du fühlst mal so richtig doll, jetzt zu beten Und andere Tage, und das ist die Mehrzahl, du fühlst nicht nach Beten und du betest nicht. Du merkst gar nicht, dass du unter der Vorherrschaft des Fleisches bist. Erst wenn du dich entscheidest, ich tue jetzt, was richtig ist, nicht mehr, wozu ich Lust habe, ich tue das, was Gott von mir will, dass ich ihn jeden Tag anbete, dass ich ihn jeden Tag suche, dass ich meinen Alltag so strukturiere, dass als erstes, meinetwegen nach dem Pott Kaffee, dann ist er dran. Und wir nehmen uns ausgiebig Zeit, ihn anzubeten, auf verschiedene Art und Weise, mit dem Wort, mit Anbetungsliedern oder auch nur auf ihn warten und schweigen in seiner Gegenwart, ihn anschauen. Wie auch immer, gibt es viele verschiedene Formen, aber wir haben entschieden, wir sind nicht mehr unter der Knute des Fleisches. Da fängt erst geistliches Wachstum an. Und es gibt viele, viele Christen, die diese Entscheidung nie getroffen haben und die beten, wenn sie Lust haben. Und dann gibt es Tage, wo sie keine Lust haben und dann beten sie nicht und werden nie Durchbrüche erleben. Also nach meiner Erfahrung, wenn du dich festlegst, es ist normal, weil ich das bei David sehe, heilige Gelübde, heilige Versprechen, sein Lob soll alle Zeit auf meinen Lippen sein. Das heißt, es gibt keine Situation, es gibt keinen Tag, es gibt keine Stimmung, es gibt keine Pleiten, Pech und Pannen oder betrübliche Situationen, die mich abhalten werden, meinen Priesterdienst zu tun. Ich tue es, weil Gott es mir gebietet und weil ich es auch will und weil ich verstanden habe, das ist richtig. Erst wenn du diese Entscheidung triffst, steht mit aller Wucht das Fleisch auf. Vorher lässt das Fleisch dich sehr in Ruhe. Und dann fängst du an zu verstehen, was Paulus meint, das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch will nicht anbeten, will nicht dankbar sein, will nicht Gott loben, will nicht ihn erheben, will nicht auf ihn warten. Das Fleisch will organisieren und machen und tun und gibt dir tausend Ideen, was du alles machen könntest. Und das, der Verstand sagt dir, hey, du vertust hier deine Zeit. In der Zeit, wo du hier eine Stunde vor dem Herrn bist, was könntest du alles für geniale Dinge tun für das Reich Gottes? Gott sucht keine Arbeiter, er sucht Anbeter. Und dann kann er in den Anbetern Veränderung bewirken. Und die können mit ein, zwei Gehorsamsschritten, die Gott ihnen zeigt, Dinge tun, die andere in 20 Jahren niemals auf die Reihe kriegen würden. Weil die Werke, die Gott uns gibt, die hat er ja vorbereitet und die funktionieren. Und wir sollen in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat, wandeln. Und nicht irgendwie ein guter Christ tut jeden Tag ein gutes Werk, wie so ein Pfadfinder oder so. Ja? Sondern, Herr, hier sind wir ja. Und wir beten ihn an, bis er dann uns Aufträge gibt, bis er uns Ideen gibt, bis er uns Projekte gibt, bis er uns göttliche Inspirationen gibt. Und dazu steht er dann auch, das funktioniert. Vor einem Dreivierteljahr habe ich gebetet und mitten im Gebet, ohne dass ich das irgendwie groß geplant hatte oder so, kam auf einmal dieses Wort, Shepherds for the End Times, Hirten für die Endzeit. Ein Seminar mit Ron Kantor. Das war nur ein Impuls. Und ich hätte sagen können, ja, Ron Kantor auf internationaler Liga spielt der, wer ist Hand in Hand, den einzuladen und ein Seminar. Und der kennt uns doch gar nicht, der wird doch nie im Leben kommen. Und wenn wir das hochrechnen, vielleicht schaffen wir das, da 50 Leute zusammenzutrommeln. Also das ist ja total verrückt. Aber ich wusste von der Qualität, wir lernen den Heiligen Geist kennen, von der Qualität, das ist ein Auftrag Gottes. Und dann schreibe ich das nieder und sage, Seminar, Hirten für die Endzeit mit Ron Kantor. Und ein Dreivierteljahr später war das Seminar. Und es war ein großer Segen. Das ist ein Beispiel für Werke, die Gott uns aufträgt. Wir können uns viele gute Werke ausdenken, aber die haben längst nicht die Power und die Durchschlagskraft, wie die Werke, die Gott uns gibt. Ja? So, wie bin ich jetzt auf das gekommen hier? Okay, ach so, hier, das war ja das, ja, geistliche Schlachtopfer. Wir sind Anbeter und wir beten auch dann an, wenn wir die schlimmsten emotionalen Erfahrungen gemacht haben, wir sind am Boden und uns ist nach allem zumute und wir sind verletzt, wir sind verraten worden, wir haben Missbrauch erlebt, wir haben ganz schlimme Dinge erlebt und unser Herz blutet und ich kann mich erinnern an eine Situation und ich war so verzweifelt. Und ich sage, Herr, was soll ich denn jetzt machen? Und er sagt, bete mich an. Sing mir ein Lied, war das in meinem Herzen. Ja? Und unser Fleisch ist wie ein trotziges Kind. Weißt du, was meine Antwort war? Mir fällt keins ein. Dann hat er gesagt, okay, die Güte des Herrn hat kein Ende. Dann habe ich ihm das gesungen, aber mit dieser Haltung, okay, da hast du jetzt dein Lied, jetzt ist aber gut, ja. Und in meinem Herzen, er sagt, so schön, sing nochmal. Da brechen Mauern des Fleisches, wenn du Dinge tust, die Gott dir aufträgt. Verstehst du? Da fängt es an. Das sind geistliche Schlachtopfer. Das heißt Opfer, weil sich das was kostet. Ja, wenn du in einer Konferenz bist und hast eine mega starke Anbetungsband und super Atmosphäre, da mitzufließen und auf der Welle zu surfen, ist einfach. Aber nächste Woche, Dienstagmorgen, keine Musik, keine Gegenwart Gottes, gar nichts. Nur der trockene Alltag. Und der Herr sagt, bete mich an. Okay, das war noch eine wertvolle Frage, die hier online gekommen ist. Und ich habe es gar nicht gewusst, dass wir online sind. Okay, jetzt gehen wir offline. Es ist 10 vor 6.